Willkommen zu Recent Turn News am 11. Oktober 2022. Mein Name ist Alexander Benisch, wir sind auf Sendung für rund 90 Minuten. Versetzen wir uns in die Lage für einen Moment von den russischen Generälen vor der Invasion der Ukraine. Ja, und dann hast du noch diese Leute im Raum, die dann oberhalb dieser Militärführer stehen, die halt das Empire managen sollen. Also diejenigen, die dann spezialisiert darauf sind, langfristig zu denken, gut zu planen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ja, Russland ist ja jetzt nicht irgend so eine Bananenrepublik, sondern halt eine Supermacht. Und dann wird so eine Bilanz erstellt. Ja, und dann haben sie vielleicht so eine Art PowerPoint-Präsentation. Oder sie machen das noch mit Stift und Papier oder Kreide und Tafel oder sonst irgendwas. Und dann wird halt in diesem Raum voller wichtiger Leute dann gesagt, das sind die Vorteile, die wir durch den Krieg hätten. Das ist die potenzielle Beute. Und auf der anderen Seite hier von dem Bildschirm, Papier, Tafel, das sind die Risiken. Das ist alles, was schiefgehen kann. Das sind die Gefahren, das sind die Kosten, die auf uns zukommen. Und nach dem, was sich halt ermitteln lässt, was sich erschließen lässt, ja, war diese Negativseite wirklich erdrückend. Also man hatte da alles Mögliche stehen. Ja. Das heißt, unser Militär ist veraltet. Ja, wir kommen da mit uralten Panzern und was ist, wenn die Ukrainer dann eben diese neuen Raketensysteme kriegen? Also was ist, wenn die Ukrainer dann halt diese HIMARS-Raketen abfeuern mit 70 Kilometer Reichweite und halt totaler Genauigkeit? Ja, warum verwenden wir immer noch auf russischer Seite diese uralten sowjetischen Taktiken? Das heißt, wir machen da Flächenbombardements, wir wollen ein Ziel treffen. Und um das zu treffen, ballern wir halt so einen ganzen Quadranten in Schutt und Asche. Ja, mit unserer Art gewöhnlichen Artillerie. Und dafür brauchen wir halt so und so viel Munition, so viel Kanonen und Leute, die da mit rumarbeiten und Leute, die die Kanonen bewachen und die ganzen Nachschublinien, blabbedi blabbedi bla. Dann die internationale Ächtung, die Sanktionen, was dann alles kommt, die Probleme in der russischen Wirtschaft, die Probleme in der Produktion. Wie können wir denn unsere besseren Raketen überhaupt nachproduzieren? Ja, wenn wir halt einfach diese Teile nicht unbedingt herkriegen und wir haben nicht die Genauigkeit und einige unserer wichtigsten Raketen haben Motoren, die eigentlich aus der Ukraine stammten. Wie machen wir das? Und was ist, wenn die Amerikaner dann halt eben noch bessere Raketen liefern an die Ukraine? Was ist, wenn sich das halt dann schrittweise hochschaukelt? Und dann auf dieser Plus, Minus, ja, positiv, negativ Auflistung, da haben wir natürlich dann noch diese grundlegenden Faktoren. Wir wollen da nur 200.000 Mann aufwenden und wir wollen die Luftwaffe zurückhalten. Wir wollen da kaum eine Luftwaffe zeigen. Bei einer Großinvasion von einem Land so groß wie Frankreich. Also das macht alles aus herkömmlicher Sicht überhaupt keinen Sinn. Kein Offizier würde da sagen, juhu, das ist ein toller Plan, oder würde auch nur sagen, das sei ein akzeptabler Plan. Jetzt haben wir dann gesehen, Russland beschießt Kiew mit raren, teuren und fehlerhaften Interkontinentalraketen. Also das ist jetzt auch so eine Verfallsstufe letztendlich hier dieses russischen Vorstoßes. War alles vorhersehbar. Also das hätte man alles hier so mit reinplanen müssen. Das einzige Szenario, das hier wirklich, oder die einzige Gruppe an Szenarien, die hier wirklich Sinn macht, ist, dass da was viel, viel Größeres geplant ist. Also, dass die Russen sich da längst abgesprochen hatten mit den Chinesen und den Nordkoreanern, dass dann bald der nächste Kriegsschauplatz aufgeht und dass man halt einfach dann diesen lange, lange gehegten Plan schrittweise umsetzt und jeder einzelne Schritt soll so aussehen, als sei dieser Schritt spontan entstanden. Ja, man hätte jetzt halt in der Not halt irgendwie so und so reagiert. Ja, und man hätte dann halt so eine notgedrungene Partnerschaft jetzt eingehen müssen, wird das dann heißen, ja, zwischen Russland und China zum Beispiel. Die Chinesen brauchen Platz. Die Russen haben Platz. Aber die Chinesen haben etwas, was die Russen nicht haben, nämlich halt Produktion, Technik, Zeugs, Geld. Und dann kann halt eben dann so eine Art Kuhhandel hier beschrieben werden. Man hätte sich dann notgedrungen da auf einen Deal geeinigt. Und so verschleiert man gegebenenfalls halt eben so einen lange, lange gehegten Mehrstufenplan und kann halt immer dann auch noch den Eindruck erwecken, dieses Bündnis zwischen Russland und China oder was, das zwischen Russland und China, das sei nur temporär. Also die würden da immer auf ihren eigenen Vorteil nur schielen und würden halt jetzt ein bisschen miteinander zusammenarbeiten, aber da könne man ja irgendwie einen Keil reintreiben und die irgendwie gegeneinander ausspielen. Also das hat alles Mögliche an strategischen Vorteilen. Ja, man plant jetzt nicht nur Kriege lange im Voraus, sondern eben dann auch die Reaktion auf die Kriege und diese ganzen strategischen Sachen, die da mit reinspielen. Und je länger dein Plan ausgelegt ist, je länger die Täuschungsmanöver, je aufwendiger, umso eher funktioniert das auch. Also nun, und nun ist es halt eben so, nachdem jetzt die ukrainische Gegenoffensive mit Hilfe amerikanischer Computersimulationen und Raketen Russlands Truppen zurückgedrängt und wichtige Ziele vernichtet hatte, braucht Moskau irgendeine Machtdemonstration, die nicht komplett aus dem Ruder läuft. ABC-Waffen sind auch jetzt noch nicht im Einsatz. Sondern stattdessen wurde Kiew bombardiert mit teuren Interkontinentalraketen, die eigentlich für tausende Kilometer Reichweite und Nuklearsprengköpfe gedacht sind. Die Genauigkeit bei herkömmlichen Sprengköpfen ist zu gering, die Treffergenauigkeit und die Nachproduktion kamen gewaltig ins Stocken. Also das ist alles ziemlicher Käse. Kaputt waren dann nach der ersten Welle Wohnhäuser, eine Fußgängerbrücke, später wurden dann relevantere Ziele getroffen in Form von Elektrizitäts- und Heizkraftwerken. Gas- und Stromversorgung waren in manchen Stadtteilen zusammengebrochen. Militärische Ziele wurden anscheinend keine getroffen oder wenn nur minimal. Weitere Städte wurden mit Raketen und Drohnen beschossen. So, was hat man gefeuert? Das Modell KH-55 bzw. die KH-100er Serie. Also das Ding transportiert dir 400 Kilogramm konventionellen Sprengkopf. Oder einen 250 Kilotonnen Atomsprengkopf. Und der Unterschied könnte nicht größer sein. Ja? Also wenn du halt mit 400 Kilogramm normalem Sprengstoff daneben triffst, 20, 30, 50 Meter daneben, das kann schon einen großen Unterschied ausmachen. Wenn du mit einem 250 Kilotonnen Atomsprengkopf 50 Meter daneben schießt oder 100 Meter oder 500 Meter daneben schießt, ist das dann auch egal. Also von Kiew wäre mit so einem Atomsprengkopf nicht mehr viel übrig. Man sieht halt, das Ding ist ausgelegt, diese Rakete, für tausende Kilometer Reichweite für Atomsprengköpfe, nicht für das, was man es jetzt verwendet hat. Dafür ist die Rakete auch zu teuer. Stückpreis geschätzt 13 Millionen US-Dollar. Wird von einem einzigen in der Ukraine hergestellten Turbofan-Triebwerk von Motor Sich angetrieben. Also wo kriegen die den Nachschub her für die Triebwerke, ja, wenn die Ukraine das nicht liefert? Dann heißt es, die Rakete verwendet eine vorab heruntergeladene digitale Karte für die Geländeverfolgung und GLONASS INS für die Flugbahnkorrektur. Moment, also GLONASS ist so eine Art GPS, wenn ich mich recht erinnere, aber das GLONASS-System ist halt nicht so ausgereift und außerdem kann man das Ganze ja jammen. Man kann die Signale stören, man kann die Genauigkeit stören und wenn eben diese Genauigkeit nicht mehr da ist von dem Satellitensignal, dann ist die Treffgenauigkeit der Rakete ja da auch so nicht mehr unbedingt gegeben. Wie gut das jetzt funktioniert mit diesen digitalen Karten für die Geländeverfolgung, das ist auch so eine Sache. Also, das ist so ein bisschen wie früher, als die Bomber-Crews halt eben dann auch aus dem Fenster oder durch so ein spezielles Ding da gucken mussten oder auf so eine Maschine gucken mussten. Und dann hatten sie irgendwelche Karten und sagten dann, wie bei der Bombardierung Deutschlands, ja, das ist der Rhein. Und dann haben wir hier so ein Ding und da so ein Ding und da ist ungefähr unser Ziel. Tja, also wie gut das hier mit der russischen Technik funktioniert, das ist halt eben dann auch so eine Sache. Dann verwendete man eine 3M-54 Kaliber. Die Rakete kann einen Sprengkopf mit einem Gewicht von 500 Kilogramm Sprengstoff oder einen thermonuklearen Sprengkopf tragen. US-Verteidigungsministerium schätzt die Reichweite auf 1400 Kilometer. Das Ding kann auch hier Verteidigungsmanöver mit hoher Geschwindigkeit durchführen. Also das ist nicht eine simple Flugbahn, sondern man kann da ein bisschen was dran ändern, um halt Raketenabwehr auszuweichen. Dann verwendete man die Iskander. Die wiegt fast 5 Tonnen, trägt einen Sprengkopf von bis zu 800 Kilogramm Gewicht und hat eine Reichweite von 500 Kilometern. Das hat man jetzt verfeuert. Also es ist ein sehr aufwendiger und teurer Weg, um ein paar hundert Kilogramm konventionellen Sprengstoff an den nicht genauen Punkt hinzubringen. Das ist halt eben das Problem mit der konventionellen Kriegsführung. Laut einem US-Verteidigungsbeamten hat Russland bis Ende Mai bereits mehr als 1100 Raketen abgefeuert. Laut mit dem Geheimdienst vertrauten Beamten sind viele der russischen Raketen entweder beim Start gescheitert, haben im Flug eine Fehlfunktion oder verfehlten ihr Ziel. Also Misserfolgsrate 50-60%. Dann am 10. Mai bestätigte das Pentagon, dass Russland sein Raketeninventar erschöpft hatte und dass es seine präzisionsgelenkten Raketen in einem ziemlich schnellen Tempo durchläuft. Also brennt er ja, durch die Vorräte. Und bei Marschflugkörpern sieht es halt am schlimmsten aus, insbesondere bei luftgestützten Marschflugkörpern. Also die Russen feuern ihre Depots leer. Dabei müssen sie eigentlich genügend zurückhalten für eine Eskalation des Krieges oder für einen zweiten oder dritten Kriegsschauplatz irgendwo auf der Welt. Das ist ja nicht üblich oder nicht so geplant, dass halt eine Supermacht sich da so abstrampelt gegen so einen eigentlich relativ schwachen Nachbarn und dass man dann halt eben nichts groß mehr übrig hat für halt weitere größere Kämpfe. Man darf nicht vergessen, die riesigen militärischen Erfolge der Sowjetunion, also jetzt im Zweiten Weltkrieg, dann oder gegen Ende des Zweiten Weltkrieges und dann auch die Besatzung Osteuropas etc., diese großen sowjetischen Militärerfolge basierten auf westlicher Technik, basierten auf westlichen Lieferungen. Ja, das Lend-Lease-Programm, die ganzen Fabriken, die da drüben gebaut wurden. Also wenn da diese Unterstützung nicht unbedingt mehr da ist, dann sind dann von den Russen auch keine Wunder zu erwarten. Ja, jetzt könnte man überlegen, ist das der Plan der Amerikaner, dass die Russen sich da mehr oder minder leer feuern und so. Im Jahr 2017 wies ein bekannter russischer Militärjournalist in staatlichen Medien darauf hin, dass der Marschflugkörper Kaliber eine Genauigkeit von nur 30 Metern und die KH-101 eine Genauigkeit von 5 bis 50 Metern hatte. Ja, das heißt, offiziell diejenigen, die das herstellen in Russland, behaupten, das ist nur ein paar Meter Abweichung. Also du triffst wirklich dein Ziel fast komplett. Aber 50 Meter sind nicht mal annähernd eine Präzisionsgenauigkeit. Ja? Also ein paar hundert Kilogramm Sprengstoff, das macht schon einen richtigen fetten Krater und so, aber 50 Meter entfernt oder 25 Meter entfernt. Die Iskander sowie andere russische nichtstrategische Raketen können nur mit einem Atomsprengkopf wirklich effektiv sein. Dafür ist es gebaut, dafür ist es gedacht. Aufgrund des Mangels an modernen Raketen begann Russland im Juni schon mit dem Einsatz älterer KH-22-Raketen. Das britische Verteidigungsministerium erklärte, diese 5,5 Tonnen Raketen wurden in erster Linie entwickelt, um Flugzeugträger mit einem Atomsprengkopf zu zerstören. Kiew will natürlich dann Russland daran hindern, Hightech-Chips zu erhalten, um die Nachproduktion von Überschall- und Hyperschallraketen zu vermeiden. Auch diese Hyperschallraketen der Russen sind nicht wirklich treffgenau. Also Einkaufslisten für Halbleiter, Transformatoren, Steckverbinder, Gehäuse, Transistoren, Isolatoren und. Das ganze Glump wird halt eben hergestellt in USA, Deutschland, Niederlanden, Großbritannien, Taiwan und Japan und die Russen wollen das kaufen. Es ist natürlich schwierig, wenn Teile irgendwo hinverkauft wurden, die weiter zu verfolgen, wo sie dann weiterverkauft werden. Die Russen können also immer noch irgendwo kaufen, aber das kann auch schwierig werden dann. Anfang August enthüllte ein Bericht von Reuters, dass russische Ausrüstung, die auf dem Schlachtfeld in der Ukraine gesammelt wurde, hochentwickelte westliche Chips enthielt. Der Report wurde in Zusammenarbeit mit dem Royal United Services Institute, einer in London ansässigen Denkfabrik für Verteidigung, untersucht. Eine adelige Denkfabrik. Das Bordcomputersystem beispielsweise in der schwarzen Metallbox eines Marschflugkörpers zeigte, dass Russland für seine Präzisionswaffen neben anderer hochmoderner Technologie auf handelsübliche Mikrochips vertraute. Also diese werden auch verbaut in Autos oder Mikrowellen. Smartphones, Stromnetze, alles benutzt diese Chips, auch Interkontinentalraketen. Tja, und dann kämpfen die Ukrainer mit geeigneteren Waffen, nämlich Systemen wie HIMARS. Diese HIMARS-Systeme, also stellen Sie sich so einen großen gepanzerten LKW vor mit halt so einer Raketenbatterie hinten drauf. Diese Raketen sind nicht ausgelegt auf 500 Kilometer oder 1000 oder tausende Kilometer. Die haben jetzt auch nicht unbedingt eine halbe Tonne Sprengstoff da mit vorne drin, sondern es ist ausgelegt auf ca. 70 Kilometer hat immer noch genügend Wumms, um halt eben ein Ziel zu treffen, also ein richtig wertvolles Ziel zu zerstören. Die Genauigkeit soll wirklich extrem gut sein. Das heißt, die Leute sagen, solange du deinen HIMARS-Truck schützen kannst, Ja, kannst du halt immer wieder dann diese Dinge abfeuern und kannst jedes Ziel ausknipsen, das du willst. Und das ist halt günstiger als das, was die Russen da machen mit diesen Interkontinentalraketen. Das heißt, du bringst wirklich dann 100 oder ich glaube 100 Kilo Sprengstoff oder irgend sowas in der Größenordnung bringst du halt dann, oder 50 Kilo bringst du genau an das jeweilige Ziel. Und das ist halt ein wertvolles Ziel, wie zum Beispiel ein Munitionslager oder Treibstofflager der Russen oder irgendeine wichtige, oder ein Flugzeug oder sonst irgendwas von Wert. Das heißt, du zerstörst etwas, das kostet Hunderttausende oder Millionen Dollar, zerstörst du mit so einer HIMARS-Rakete. Mit so einer HIMARS-Rakete, die halt verhältnismäßig günstig ist. Ja, diese Form der Kriegsführung, das können die Russen halt einfach nicht machen. Für die Russen ist es halt eigentlich billiger, wie für andere Staaten auch. Man baut Atomwaffen. Das heißt, Atomwaffen sind günstiger als alles mögliche andere und haben halt mehr Wirkung. So, und jetzt ist dieses HIMARS-System in Benutzung. Und das ist halt verantwortlich laut Experten für einen Großteil des Erfolges der ukrainischen Gegenoffensive. Also das wurde ja auf amerikanischen Computern durchsimuliert. Das ist dann durchgesickert natürlich, ohne die wichtigsten Details zu liefern, durch die New York Times vor ein paar Tagen. Aber diese Computerpläne müssen natürlich dann auch umgesetzt werden und man kann da ja auch alles Mögliche reinprogrammieren. Also zum Beispiel diese Javelins oder HIMARS und so. Und man montiert dann irgendwie, glaube ich, HIMARS-Raketen an jetzt alte Flugzeuge. Und dann kannst du diese Simulation laufen lassen, bis dir das Ergebnis gefällt und sagst den Ukrainern dann, ihr müsst das jetzt umsetzen. Und das umzusetzen, ist natürlich dann trotzdem unglaublich schwierig. Und nun, da die Russen dann mehr oder minder auf der, da die Russen auf der Flucht sind, und dann wurde ja diese Krimbrücke da noch bombardiert oder was, und es brauchte halt eine Machtdemonstration des Kremls. Also schoss man mit diesen Interkontinentalraketen auf Kiew. Was ja auch die Drohung ist, ja. Wenn da ein nuklearer Sprengkopf dabei gewesen wäre, wäre jetzt Kiew nicht mehr da. Aber was ist jetzt der nächste Schritt für die Amerikaner? Die haben nämlich gesagt, wir könnten was noch Besseres liefern an die Ukraine. Also noch besser als HIMARS, nämlich dieses ATACMS-System. Das hat eine Reichweite von. Ja, ich glaube, es sind 180 bis 200 Kilometer und da sind wir schon in dem Bereich, wo man halt alles bombardieren kann, zielgenau. Alles auf diesen russisch besetzten Gebieten. Du wählst wie in einem Computergame, wie bei Command and Conquer, ja. Du nimmst also deinen Mauszeiger und sagst, die Einheit attackiert bitte dort, genau auf dem Feld. Boom, done. So sieht das aus. Kannst ja alles dann ausknipsen. Ja. Und das zu einem guten Preis. Diese Waffen entsprangen schon vor Jahrzehnten dem Wunschzettel von US-Militärs hinsichtlich Genauigkeit, Distanz, Mobilität und Preis. Ingenieure hatten diese Wünsche dann in die Realität umgesetzt und die damit die Kriegsführung verändert, während es die Russen in der Ukraine versuchten mit Taktiken und Gerätschaften aus Sowjetzeiten. Also wie konnte die russische Führung die Entscheidung treffen für eine Invasion der Ukraine, wenn man zuvor 30 Jahre Zeit gehabt hatte, zu ergründen, inwiefern man aufgehalten werden kann durch verhältnismäßig geringe Stückzahlen von amerikanischen Waffensystemen? Wie konnte man die Entscheidung treffen und dabei auch noch spärliche 200.000 Truppen einplanen, sowie kaum Luftwaffeoperationen? Stellen Sie sich die Situation vor in diesem Situation Room bei den Russen oder diesem Planungsraum bei den Russen vor dem Februar 2022. Kommt da jemand und sagt, okay, Mr. General oder Mr. Putin oder wer immer, Mr. Verteidigungsminister, wir haben ja so ein paar Papierplanspiele mal durchgearbeitet und das sieht echt nicht gut aus, ja. Also wenn die Ukrainer diese Javelins bekommen, diese kleinen Raketensysteme oder HIMARS oder sowas, dann sind wir ziemlich im Eimer. Ja, dann wird das bombardiert und jenes bombardiert und wir können so nicht agieren. Wir landen da voll in der Soße. Ja, also diese. Das kann sich nicht alles, das kann man nicht alles wegreden mit dem Verweis auf Putins Launen und persönlichen Ambitionen, ja, und Fehleinschätzungen zum ukrainischen Widerstandspotenzial durch den Geheimdienst und so weiter. Also da muss wohl mehr dahinter stecken, ja, warum diese komische Kriegsentscheidung getroffen wurde. Ja, es ist eine Sache, wenn die Russen sagen, wir denazifizieren die Ukraine, wir demilitarisieren die Ukraine, wir fühlen uns eingekreist. Obwohl die Ukraine schwach war und dann Polen schwach war und Deutschland ist schwach und sogar die Franzosen sind nicht sonderlich kriegstauglich. Das heißt, du hast da so 1400 Kilometer oder was, demilitarisierte Zone beinahe schon. zwischen Russland und der deutsch-französischen Grenze. Ja, aber obwohl da eigentlich auf 1400 Kilometer keine richtigen Armeen sind, trotzdem fühlen sich die Russen eingekreist, meinten sie, und fühlen sich so bedroht durch die Ukraine, dass sie das Nachbarland überfallen haben. Ich meine, selbst wenn man dieses Geschwätz mal beiseite legt und wenn man jetzt einfach nur nüchtern sagt, ja, es ist halt Imperialismus und Russland möchte sich ausweiten, Russland möchte die ukrainischen Bürger haben, ja, und russifizieren, man braucht ja frische Bürger, dann will man die wertvolle, sehr, sehr wertvolle ukrainische Industrie haben. Also die jetzt nicht nur fertige Rüstungsgüter macht, ja, irgendwie so ein fertiger Panzer rollt vom Band oder sowas, nee, sondern es geht um die Motoren, es geht um die Raketen und Triebwerke und so. Ich meine, selbst aus der Sicht ist das immer noch seltsam, ja, wenn halt einfach dann die Beute zwar attraktiv erscheint, aber die ganzen Gefahren, Probleme in der Vorausplanung, wenn diese Probleme einfach viel zu groß sind, was steckt da sonst noch dahinter? Ja, die Amerikaner sagen in ihrer Propaganda, ey, wir haben alles richtig gemacht im Großen und Ganzen. Ja, die Amerikaner sagen, wir haben diplomatisch versucht, wir haben mit den Russen gehandelt lange Zeit, wir haben mit wohldosierten Sanktionen probiert, wir hätten es doch nicht besser machen können. Ja, jedes Mal heißt es dann, wir wurden überrascht, wir schnallten es erst im letzten Moment, wir haben halt irgendwie nur reagiert, wie wir es halt gerade irgendwie konnten. Und letztendlich versuchen die Russen dann das gleiche Bild von sich selber zu zeichnen. Ja, Russland sei irgendwie unberechenbar in mancherlei Hinsicht und würde halt dann immer nur kurzfristig dann agieren. Ups, der Krieg in der Ukraine funktioniert nicht, obwohl jeder Depp hätte sehen können, dass eine Invasion einfach anders gemacht wird. Ja, also wenn man eine klassische Invasionstaktik verwendet hätte, richtige Luftwaffeneinsätze, Lufthoheit erlangen innerhalb von ein paar Tagen, ja, also 500.000 Truppen, besseres Gerät, ja, bessere Taktiken. Wenn man das halt gemacht hätte nach Handbuch, ja, dann wäre man da auch viel, viel, viel erfolgreicher gewesen. Aber man hat das halt eben dann so grotesk seltsam gemacht. Und dann erzählt man, oh, wir hatten dann irgendwie geglaubt, dass die Ukrainer nicht zurückkämpfen. Und dass wir dann in 3 Tagen gewinnen und so und stehen dann in Kiew. Hä? Also überzeugend ist das nicht und meine größeren Analysen machen da wesentlich mehr Sinn. Also dass im Mindesten hast du da eine langjährige Vorausplanung von den Russen und den Chinesen und Nordkoreanern und so. Diese Regime, ja, vor allem Russland und China, sind sich ja viel näher, als die meisten ahnen. Ja, das ist an der Spitze im Prinzip ein Ding. Seit den Tagen von Stalin und der Unterstützung von Mao und der kompletten Ausbildung und Kontrolle über die chinesischen Revolutionäre. Bereits diese kleinen tragbaren Javelin-Raketen vernichteten einen russischen Panzer nach dem anderen. Ja, das Ding steigt so steil auf, geht dann von oben hier runter auf diesen Sowjetpanzer und dann platzt hier innen die ganze Munition und der Panzer ist hin und die Crew ist hin. Als die ersten Angriffswellen der Russen zum Stehen kamen und die Logistik sich als zu schwach erwies, wechselten die Russen auf erzkonservatives Artilleriefeuer. Also um ein Ziel zu zerstören, ebnen dann Truppen dann alles um das Ziel herum ein. Man feuert so ein Gittermuster, um alles in dem anvisierten Quadranten zu zerstören. Russische Streitkräfte in der Ukraine feuern Dutzende von Granaten pro Quadrant mit 2500 Quadratmeter Größe, um ein einziges Ziel zu treffen. Jetzt überlegen Sie sich mal, wie viel sind 2500 Quadratmeter? Ja, so ein paar Standardgrundstücke aneinander getackert, das ist ein Quadrant. Und da werden halt dann auf dieses Gelände werden Dutzende von Granaten gefeuert. Weil man da ein Ziel wirklich treffen will. Das amerikanische HIMARS-Raketensystem hingegen kann ein Ziel präzise vernichten mit einer Rakete, die einen 200 Pfund Sprengkopf trägt. Also 100 Kilo konventioneller Sprengstoff. Jeder ukrainische HIMAR trägt eine 6-Raketen-Kapsel, die genauso effektiv ist wie 100.000 Pfund konventionelle Artilleriemunition. Okay, wow, also das heißt 6 Raketen a 100 Kilo Sprengstoff, 600 Kilo Sprengstoff und du hast damit den gleichen Effekt wie knapp 50.000 Kilo konventionelle Artilleriemunition. Und das ist halt der Unterschied. Während der Operation Desert Storm im Irak im Jahr 1991 machte altbackene Artillerie mehr als 60% des Gewichts einer US-Division aus. Transport erfordert Soldaten, Lastwagen, Treibstoff, Zeit, zusätzliche Soldaten und Fahrzeuge, um diese Versorgungsoperationen zu schützen. Dieser ganze umständliche Tross verschlingt Ressourcen, ist ein leichtes Ziel für Gegenangriffe, wie die Welt in den ersten Tagen des Ukraine-Krieges sah. Als ein russischer Versorgungskonvoi, der von ukrainischen Angriffen außerhalb von Kiew gestoppt wurde, zu einem 40 Meilen langen Fluchttrack wurde. Russen haben ihre Depots inzwischen leer gefeuert, natürlich nicht alle Depots, aber kaufen Berichten zufolge aus Nordkorea Artilleriemunition. Also die, die ich halt eben dann erwähnt habe, wo man halt eben dann zig Dinger feuern muss, um ein Ziel zu treffen. Ukrainische Kommandeure schätzen, dass HIMARS für 70% des militärischen Fortschritts an der Kherson-Front verantwortlich ist, sagte der Kommandant der Einheit, Lieutenant Valentin Koval. Jetzt hätte man auch Simulationen durchlaufen lassen können oder halt Planspiele auf dem Papier durchlaufen lassen können. Was wäre gewesen, wenn die Ukrainer frühzeitig, wenn die Ukrainer halt richtige Kampfflugzeuge bekommen hätten, wenn die Ukrainer richtige Panzerhaubitzen bekommen hätten, wie zum Beispiel diese Panzerhaubitze 2000, andere Panzer, gepanzerte Truppentransporte, diese kompakten Dinger, da kannst du natürlich auch einen anderen Krieg führen und arbeitest dich dann stückweise nach vorne, das heißt die Haubitzen feuern dann über 50 Kilometer und so und die Russen kriegen dann Probleme und dann kommen deine gepanzerten Marder oder was auch immer, ja, und die Truppen bewegen sich dann immer weiter nach vorne und nach vorne und nach vorne. Also so hätte man das auch machen können, aber HIMARS war halt eine andere Option, das zu machen. Ja, und Optik ist halt eben auch so eine Sache. Wenn jetzt dann lauter deutsche Panzerfahrzeuge da rumgestanden wären, rumgefahren wären und deutsche Kampfflugzeuge oder irgend sowas, das hätte natürlich dann blöd ausgesehen, aber wenn man halt dann sagt, ja, das ist halt so eine Rakete, die heißt HIMARS, und das sieht auf dem Foto jetzt nicht so, ja, wenn er nur wenige geliefert heißt es und so weiter und so fort, ne? Ich meine, stellen Sie sich vor, man hätte die Ukraine altmodisch beliefert mit Artilleriekanonen und halt, ja, dann hunderttausenden Kilogramm konventioneller Artilleriemunition. Und da wären dann Fotos rumgegangen, ja, was für Massen an Munition man da hingeschickt hätte. Das hätte natürlich dann politisch hier Probleme bedeutet, aber stattdessen, ja, so ein paar Raketendinger, das heißt so zum Nachladen 6 Raketen für HIMARS, das sieht jetzt nicht beeindruckend aus auf dem Foto. Das Streben nach flinken Einheiten mit leichter Ausrüstung wurde Teil einer umfassenderen Anstrengung zur Erneuerung des US-Militärs nach dem Kalten Krieg. Erreichte so einen Höhepunkt ab 2001 unter Verteidigungsminister Donald Rumsfeld. Das heißt, die Russen konnten 30 Jahre lang beobachten, wie der Krieg sich verändert. Zu den noch besseren amerikanischen Waffensystemen gehört das Army Tactical Missile System, kurz ATAC-MS, das eine Reichweite von etwa 190 Meilen hat. Ups. Genug, um von der Ukraine aus sogar in der Nähe von Moskau anzugreifen. Kiew hat natürlich die USA vom ersten Moment an gebeten, ATAC-MS-Einheiten zu liefern. Man könnte damit irgendein Ziel einprogrammieren, auf dem russisch besetzten Territorium und es aus sicherer Entfernung vernichten, wie in einem Videospiel. Der erste Einsatz des ATAC-MS im Kampf erfolgte bereits während der Operation Desert Storm im Jahr 1991. So lange hatten die Russen Zeit, die neuen Gegebenheiten zu studieren und sich entsprechend darauf einzustellen. Warum griff man dennoch 2022 die Ukraine an mit alten sowjetischen Panzern und Artillerie? Die USA haben sich bisher geweigert, das ATAC-MS-System an die Ukraine zu liefern. Das kann sich jetzt ändern nach diesen Raketenangriffen gegen Kiew mit fetten Interkontinentalraketen. Ja, also die Russen feuern da fette Interkontinentalraketen auf Kiew. Die Mobilisierung neuer russischer Streitkräfte kann sich ausweiten auf nennenswerte nordkoreanische Truppenkontingente und nordkoreanische Langstreckenartillerie. Also da sind die Koreaner ja auch ziemlich gut, weil sie das irgendwie halt immer haben wollten gegen den Süden. An jenem Punkt spätestens haben die USA die Option, halt dieses ATAC-MS an die Ukraine zu liefern. Dann können sie sich fragen, was ist das bessere System, das amerikanische oder das, was die Koreaner verwenden. Und dann geht es immer so weiter, dieses Technologierennen. Im März 2016 gaben Lockheed Martin, Boeing und Raytheon bekannt, dass sie eine Rakete anbieten würden, um die Anforderungen der US-Armee für Long-Range Precision Fire zu erfüllen. um das Attack-MS zu ersetzen. Also noch besserer Antrieb, fliegt schneller und weiter. Also mehr als 500 Kilometer und so. Man kann auch dann irgendwann bewegliche Ziele damit treffen. Also es gab ja zeitweise eine Begrenzung auf 499 Kilometer, hatte man sich mit dem Ostblock darauf geeinigt, aber jetzt ist das ja egal. Also bringt man halt konventionellen Sprengstoff immer weiter und immer treffgenauer ins Ziel und kann halt eben den Punkt hinauszögern, an dem man zu Atomwaffen greifen würde. Ja, selbst das Gerede über kleine taktische Atomwaffen haben wir in einer letzten Sendung oder Videos mal genauer erklärt. Das ist einfach ein Dilemma, ja, das heißt, ist eine ziemlich bescheuerte Form der Kriegsführung in vielerlei Hinsicht. Vor allem, wenn der Gegner zurückfeuern kann. Und wir haben das auch schon mal geklärt, die Ukraine konnte gegebenenfalls Atomwaffen improvisieren, zumindest ein paar. Genauso kann man chemische Waffen improvisieren, relativ leicht. Oder sogar manche biologische Waffen improvisieren. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwie so einen Hollywood-reifen Virus, der dann irgendwie die halbe Welt befällt, sondern Bakterien, die den Gegner einfach in der benebelten Gegend halt, die den Gegner außer Gefecht setzen für eine Weile. Ja, also, war es von russischer Seite überhaupt geplant zu gewinnen? Innerhalb der ersten Monate oder des Jahres? Wie wahrscheinlich schätzen die Russen die Gewinnoptionen ein in den ersten Monaten? Oder war die Ukraine-Invasion nur die erste Stufe eines mit China und Nordkorea ausgearbeiteten Plans? Ja, werden sich die Asiaten nach und nach einmischen, Russland helfen und weitere Kriegsschauplätze eröffnen und dabei den Eindruck erwecken, die Situation hätte sich einfach so ergeben und jeder hätte immer nur kurzfristig auf den Gegner reagiert? Dann die große Frage, inwiefern ist eine Abwehr von Atomraketen wirklich möglich? Bei einem Beschuss von Kiew wurden ja russische Raketen auch abgefangen. Es langt ja, wenn ein Atomsprengkopf da durchkommt und Kiew gegebenenfalls platt machen würde aus militärischer Sicht. Aber die große Frage ist halt eben dann, wie gut sind die Raketenabwehrsysteme? Und die exakten Antworten auf diese Fragen, die ja unglaublich wichtig sind, also auch für das politische Agieren und für die persönliche Sicherheit von den Bürgern und den Steuerzahlern hier, diese Antworten sind streng geheim. Man kann natürlich dann die ganzen Informationen, die durchgesickert sind oder bekannt wurden, zusammentragen und sich überlegen, was ist eigentlich mittlerweile technisch möglich. War das vielleicht auch so ein bisschen der Grund, warum die russischen Generäle halt sich dann breitschlagen ließen für den Krieg in der Ukraine, um halt irgendwas Dramatisches zu machen und halt irgendwelche anderen größeren dramatischen Sachen zu machen? Also konnte man so einen Druck ausüben von wegen, hey, das letzte große verbleibende Machtinstrument der Russischen Föderation ist kompromittiert, die meisten Atomraketen würden abgefangen werden oder vor dem Start schon vernichtet werden. Ja, auch die U-Boote. Das ist die meisten, oder fast alle Atom-U-Boote der Russen würden dann beschossen werden und so. Wie viele Atomraketen würden überhaupt dann ihr Ziel noch treffen? Also wir, die Steuerzahler, dürfen nicht erfahren, inwiefern die Regierungen uns konkret mit unseren Steuergeldern beschützen. Und dann das amerikanische Verteidigungsministerium prahlte halt, wir haben ein tolles Verteidigungssystem, wir können gegen jede Art von Rakete verteidigen. Das System macht das, was es soll. Details natürlich geheim. Ja, also eine mehrschichtige Architektur heißt es. Wir haben mehrere Möglichkeiten, um so eine Atomrakete abzufangen. Alles kann sich hinter solchen Statements verbergen. Ja, also Bluff, Wahrheit, irgendwas dazwischen. Ja, und dann gibt es halt eben dann so Forscher wie von der American Physical Society, APS, die versuchen das halt dann so von außen zu ergründen. Die haben jetzt nicht den Zugang zu dem ganzen Geheimmaterial und der geheimen Technologie. Und die sagen halt, also laut öffentlichen Informationen ist die Raketenabwehrtechnik einfach noch nicht reif. Das dauert 15 Jahre, bis manche Optionen wirklich reif sind und bla 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 bla. So, und dann kommen wieder Staatsbeamte der Missile Defense Agency und sagen, ja, diese Studie von der American Physical Society ist Quatsch. Gibt es einen neuen Bericht des obersten Testbeamten des Pentagon, der Director of Operational Test and Evaluation. In dem neuen Report wurde festgestellt, diese Raketenabwehrprogramme machen das, was sie sollen. So, und um die Verwirrung perfekt zu machen, kommt dann das Government Accountability Office, also die Erbsenzähler von der Regierung, und sagen dann, ja, aber das funktioniert alles nicht so richtig und wer hat denn da jetzt recht? Tja. US-Militärführer haben in den letzten Jahren das Homeland-Raketenabwehrsystem als vollständig bereit und fähig gegen einen nordkoreanischen Angriff erklärt. Das ist jetzt so ein bisschen spezifischer. Man sagt also, die Nordkoreaner verwenden diese Hwasong-Raketen von dem und dem Typ. Die können das und jenes. Ja, und die haben halt vielleicht so und so viele Sprengköpfe oder so und so viele Raketen. Vielleicht sind es 10, vielleicht sind es 50, vielleicht sind es in naher Zukunft 100. Das können wir abfangen. Ja, aber was ist mit den Russen? Was ist mit den Chinesen? Was ist, wenn da ein Volley kommt mit 500 oder 1000 Atomwaffen? Alles geheim. Ja, das heißt, alles Wichtige darfst du nicht erfahren. Dann, die Geschichte der Raketenabwehr, das ist wirklich interessant. Es gab mal dieses deutsche Programm Wasserfall, also dieses Nazi-Programm Wasserfall, ferngelenkte Flugabwehrrakete. Also man hat im Prinzip das V2-Projekt halt schon hier erweitert. Es war ja eigentlich eine Angriffsrakete und man hat dann herumgebastelt, können wir dieses V2-Design verwenden. Irgendwann für eine Art Abwehrrakete, um halt bestimmte Ziele halt, um jetzt bestimmte Ziele damit zu treffen, also vor allem Ziele in der Luft oder sowas. Also man wollte eine Boden-Luft-Rakete. Ja, vom Boden abgefeuert, trifft irgendein Ziel in der Luft. Es war in den Kinderschuhen, man konnte noch nicht mal eine gewöhnliche V2 exakt in ein Ziel lenken, geschweige denn ein bewegliches Ziel in der Luft treffen. Aber es war nur eine Frage der Zeit, bis so ein Programm dann weiterentwickelt wird. Der Krieg ging verloren für die Deutschen natürlich. Die Amerikaner holten sich deutsche Forscher und werkelten dann an Raketen für das Nuklearprogramm und zur Abwehr gegen feindliche Raketen. Und dann gab es dieses Project Nike, wie die antike Göttin. Erst dachte man, die Sowjets kommen mit einer Bomberflotte, nicht mit natürlich Interkontinentalraketen zu dem Zeitpunkt. Also wollen wir diese Bombe abschießen. Das heißt, das Nike-Zeus-Programm war schon irgendwie sehr, sehr gut, hieß es. Dann ging man über, Abfangoptionen hier zu testen gegen sowjetische Interkontinentalraketen. Man hatte auch hier vor, einen Nike-Sprengkopf zu zünden, 100 Kilometer über den Polarregionen, in unmittelbarer Nähe von anfliegenden sowjetischen Raketen. Also du feuerst mit Atomraketen auf Atomraketen. Ist ein interessantes Grundkonzept, das im Laufe der Zeit wohl noch an Relevanz gewann. Ja, es ist, ich meine, was wäre erstrebenswerter, als mit einem Sprengkopf 10, 50 oder 100 feindliche Raketen aufhalten zu können? Ja, vor allem, wenn die feindlichen Raketen halt ein bisschen näher beieinander sind oder so, dann ballert man dann dagegen und in diesem Detonationsradius, ich meine, wir reden ja von einem Detonationsradius von ein paar Kilometern, innerhalb dieser Blase dann gehen dann die Offensivraketen der Russen zum Beispiel dann kaputt. Und seitdem es möglich ist, im Detail Atomtests an Computern zu simulieren, kann man theoretisch auch Raketenabwehr simulieren. Dann gab es dieses Nike Ajax-Programm, Nike B, Nike Hercules und so. Es wurde immer besser und genauer. Man machte auch Target-Training und so. Und man teilte das ganze Programm halt in unterschiedliche Kleinteile auf und beendete dann auch immer wieder so Programme an der einen Stelle und führte die an anderer Stelle dann wieder fort. Das heißt, so konnte man verhindern, dass irgendwelche Spione, irgendwelche Verräter, dass die dann irgendwie zu viel von dem ganzen Programm halt irgendwie dann verraten konnten an den Ostblock. Wir erinnern uns, das habe ich auch in meinem neuen Buch, Kartell der Supermächte, Band 7, Weltkrieg oder Weltregierung, also wie krass das eben damals war. Mit der Atomspionage. Also die Russen stahlen den Amerikanern die wichtigsten Geheimnisse. Klar, wenn man das Ganze halt in unzählige Teile zerteilt und dann irgendwie so tut, als wären Programme jetzt gestoppt worden, ja, dann ist das Projekt halt insgesamt besser abgeschirmt. So, und dann heißt es, ein Angreifer könnte halt versuchen, dann Radarsysteme zu täuschen vom Gegner oder so. Oder man könnte nukleare Explosionen in großer Höhe verwenden, um die Sprengköpfe zu tarnen. Dann wurden die Radars immer besser, man konnte viele Ziele gleichzeitig verfolgen und so. Dann gab es hier Satelliten, die dann kleine Raketen feuern konnten. Ballistic Missile Boost Intercept Programm, Bambi. Es gab dann Ideen, dass man so Drahtgeflechte einsetzte. Also es sind so Art Raketen, die dann so ein Netz ausklappen. Und so konnte man halt Atomraketen beschädigen, dass sie nicht mehr richtig ihr Ziel treffen. Dann gab es das Sentinel-Programm und Safeguard und so. Und irgendwann Strategic Defense Initiative. Manche nannten das Star Wars, um halt darüber zu lästern, als sei es hier irgendwie nur Science Fiction, als sei das irgendwie nicht machbar. Aber wer weiß, was wirklich machbar ist. Man testete auch Hypervelocity Railguns in einem Checkmate-Programm. Also das ist funktioniert, das ist eine Kanone, die funktioniert, oder wie so eine Art Gewehr oder Supergewehr. Funktioniert wie ein Teilchenbeschleuniger. Also ich bin hier nicht der Physiker, aber es heißt halt, Mündungsgeschwindigkeiten von 2,4 Kilometern pro Sekunde wurden dann schon frühzeitig geschafft. Ein 7-Gramm-Projektil wurde aus einer Leichtgaskanone mit einer Geschwindigkeit von 7000 Metern pro Sekunde auf einen Aluminiumblock abgefeuert, um zu schauen, wie viel man damit kaputt machen kann. Interkontinentale ballistische Raketen erreichen oft Geschwindigkeiten in der Nähe von 15.000 Meilen pro Stunde. Das macht eben Railgun-Gaskanonen-Abwehrprojektile schneller als solche Raketen. Und Atombomben, die sind ja meistens immer sehr komplizierte Gerätschaften. Man muss ja dann eben diese Komponenten irgendwie zusammenbringen, dass halt dann ein physischer Kern vorhanden ist, um diese Detonation auszulösen, wenn da irgendwas nicht mehr stimmt. Wenn man da mit einer Railgun drauf gefeuert hat oder irgendwas beschädigt ist, dann funktioniert diese Atombombe nicht mehr und du hast einfach nur so einen abstürzenden oder fliegenden Klotz von Plutonium, der dann irgendwo hinfällt. Das ist halt einfach so ein Technologierennen, auf das es halt dann ankommt. Ja, wer den technologischen Vorsprung hat und mehr Kohle hat, und das sind einfach die Amerikaner, die können dann halt eben letztendlich dann diese Konflikte der Zukunft auch steuern. Du kannst das dann alles planen, selbst so ein paar Proxy-Stellvertreterkriege, und die Welt ist dann in Angst und Schrecken versetzt. Du hast dann irgendwie innerhalb von ein paar Tagen so ein paar Millionen Tote schon. Aber das große Ganze bliebe dann wohl unter Kontrolle. Ja, von den Amerikanern. Die Iran, Nordkorea und so, die versuchen immer so zu tun, als hätten sie Wunderwaffen mit irgendwelchen Hyperschallflugzeugen, aber die haben halt eben dann Genauigkeitsprobleme. Und Joe Biden meint dann im März 2022, diese Waffen seien fast unmöglich zu stoppen. Also ein bisschen so ein Troll-Kommentar, das heißt, er sagt im Prinzip, wir können das stoppen. Tja, also das ist halt einfach die Situation, in der wir uns hier befinden. Wir haben noch ein bisschen mehr Informationen hier auf recenter.com, also wie das halt eben dann läuft mit diesen Sicherheitscodes. Ja? Also das heißt, dann gibt es dann so viele Sicherheitschips in einer Atomrakete oder da dran. Und du brauchst einen, also kryptografisches, korrektes Signal. Und so eine Atomrakete hat dann irgendwie verschiedene kryptografische Prozessoren. Und nur wenn das halt eben bestätigt ist, dann geht das halt weiter und mit der Rakete. Und dann gibt es noch Sensoren und die achten darauf, in welcher Höhe sie sich befinden oder wie halt die Flugbahn anscheinend ist. Und das soll sicherstellen, dass die Rakete rechtmäßig abgefeuert ist. Ja, das heißt, dass nicht etwa jemand die Rakete geklaut hat und will sie irgendwo am Boden detonieren, sondern die Rakete erwartet bestimmte Temperaturschwankungen und atmosphärische oder Druckänderungen und so. Und wenn das alles nicht so vorhanden ist, dann deaktiviert sich die Waffe oder sie geht in das einprogrammierte Alternativziel irgendwo in die Wüste oder halt ins Wasser. Und man kann sich vorstellen, wenn einem dann diese russischen Technologien bekannt, wenn einem diese Technologien bekannt sind, gab es einen Industriekomplex, der aus der Ukraine, und die haben ja solche Sachen gebaut für die Russen und gewartet, also Raketen und diese Systeme, Sicherheitssysteme und so, und dieser Industriekomplex warnte die Russen, wenn ihr euch nicht zurückzieht aus der Ukraine, verraten wir alle diese Geheimnisse an die NATO, was anscheinend noch passiert ist. Jetzt kann man sich überlegen, was ist, wenn wir irgend so ein Signal aussenden könnten oder wenn wir irgendwas so hinkriegen, dass die Rakete fälschlicherweise glaubt, der Abschuss sei unrechtmäßig? Also wenn irgendein Sensor dann meint, hier ist irgendwas nicht ganz grün, ne? Also da passieren so viele Dinge, die wir gar nicht so direkt mitkriegen. Also das ist nicht in den Nachrichten, das ist nicht irgendwie anderswo im Internet, sondern die ganz wichtigen Dinge stehen halt einfach unter ganz, ganz strenger Geheimhaltung und man kann halt eben diese Sachen teils wirklich gut rekonstruieren. Aber das erfordert halt dann doch einigen Aufwand. Ja, also vor allem auch die Beziehungen der Supermächte zueinander. Jetzt haben wir denn hier zum Beispiel sowas hier, Foreign Affairs Magazine und die Welt, also Springer Presse, fallen herein auf das Drehbuch für zweite globale Kriegsfront mit China. Das heißt, die ganze Frage, wie die Supermächte jetzt zueinander stehen, warum die sich so stark geholfen hatten in der Vergangenheit, das habe ich in meinem Buch ergründet. Aber wenn du jetzt einfach denkst, man guckt halt rein auf Welt oder auf Foreign Affairs. Wenn du denkst, du kriegst da irgendwie den reinen Wein eingeschenkt, vergiss es. Keine Chance. Ja, das heißt, die Welt gilt ja so als etwas gehobeneres Blatt im Vergleich jetzt zur Bild oder so. Aber Foreign Affairs Magazine gilt dann noch gehobener. Also ich meine, das ist schon eine Sache, ob jetzt jemand meint, ja, ich gucke hier auf Telegram oder ich gucke hier Bild oder sowas. Oder wenn halt irgendjemand sagt, ich lese Foreign Affairs Magazine. Ja, oder Leute unterhalten sich dann in Amerika in irgendwelchen Kreisen dann über die neuesten Stories in Foreign Affairs Magazine. Also es gilt so als gehoben, aber du kriegst halt einfach da diese vorgefertigten Talking Points und Propaganda Points und wirst hier dann richtig für dumm verkauft. Also selbst ein Amateur, selbst ein Trottel konnte über 30 Jahre lang genau beobachten, wie China die Hilfen und Marktzugänge von den USA bekommen hatte, um zu einer hochaggressiven Supermacht aufzusteigen. Von Beginn der kommunistischen Herrschaft in China an war es naheliegend, dass es sich um mehr handelte als nur um eine strategische Allianz mit der russisch dominierten Sowjetunion. Seit langem allgemein bekannt, dass Mao und seine Genossen durch und durch von den Russen trainiert und ausstaffiert worden waren. Und nun, da im Jahr 2022 eine zweite Kriegsfront in Asien droht, stellen sich die Amerikaner und Atlantiker dennoch dumm und unschuldig, so als hätten sie es nicht wesentlich besser machen können in der Vergangenheit und so als würde Peking aus einer Laune oder kurzfristigem Druck heraus einen Krieg beginnen. Die Publikationen Foreign Affairs und Wall Street Journal haben den Ton vorgegeben und die Springer-Journalisten bei der Welt folgen prompt. Xi Jinping sei in Schwierigkeiten, heißt es unter Verweis auf ominöse Quellen und öffentliche Informationen über Säuberungen und Mahnungen alter Parteikader zur Disziplin. Die Corona-Politik hätte ihn geschwächt und die Demografie kann wegen Überalterung kollabieren. Ergo, so die US-Medien, würde der in die Ecke gedrängte Jinping bald Taiwan angreifen. Mit diesem Narrativ wären die Amerikaner mal wieder unschuldig hier in der Propaganda und könnten sich dumm stellen. Sie hätten die Ereignisse demnach nicht bereits vor Jahren und Jahrzehnten riechen können, man sei einfach naiv gewesen, was auch genau so behauptet wurde im Hinblick auf die Außenpolitik gegenüber Russland vor 2014. Ja, auch für China gelten die Grenzen der Physik. Die meisten Soldaten sind Unterlinge in Uniform, man hat kaum Erfahrung mit richtigem Krieg und Marine und so. Man hat seit Jahrzehnten keinen richtigen Krieg mehr geführt. Ja, und dann, ja, was wollen sie denn machen? Kleine taktische Atomwaffen benutzen? Das eskaliert dann auch wieder. Also es macht alles keinen Sinn, außer die Supermächte formen ein heimliches Kartell und nutzen halt dann diese Spannungen, um ihren Status zu wahren, sich gegen Konkurrenten zu wehren. Das ist das Einzige, was im Imperialismus seit geraumer Zeit überhaupt noch Sinn ergibt. Ja, aber stattdessen hast du halt eben dann so die Telegram-Freaks oder so den Otto-Normal-Typ, der liest halt dann Bild oder Süddeutsche oder Spiegel oder Welt. Und dann hast du vielleicht noch Leute, die meinen, sie sind irgendwie gehoben und unterhalten sich dann über Artikel in Foreign Affairs Magazine. Und jeder wiederholt dann so ein paar Talking Points und fühlt sich dann schon, als habe er irgendwie die Situation verstanden oder als habe er jetzt irgendwie groß was zu sagen. Ich meine, das machen Leute ja dauernd, auch Politiker. Ja, man müsse jetzt verhandeln und nicht Waffen liefern und bla 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 und diese ganzen Talking Points. Ja, Putin fühlte sich in die Ecke gedrängt, die Russen fühlten sich gedemütigt, es wurde den Russen versprochen, dass die NATO sich nicht ausweitet und jetzt heißt es halt eben dann hier bei diesen Leuten hier in Foreign Affairs, ja, die Chinesen sind in Schwierigkeiten und jetzt brauchen sie dann kurzfristig so einen Krieg, um damit sich das kommunistische Regime halten kann und das ist der Grund, warum die diesen Krieg beginnen. Ach, wirklich? Ich empfehle Ihnen unser Video, der einzig lohnenswerte Atomkrieg für die Supermächte. Ja, die amerikanischen Generäle und Geheimdienstler wissen seit den 1950ern, dass sie es womöglich mit Russland und China gleichzeitig zu tun bekommen werden. Dazu passt die ausufernde Korruption allerdings nicht in den USA. Und Russland, eine echte Konfrontation, hätte eine andere Vorbereitung gezeigt. Ja, und man soll jetzt halt stur die Sicht der NATO oder alternativ die Sicht der Russen und Chinesen abkopieren. Ich meine, es ist ja, wenn du jetzt auf irgendwelchen Fachwebseiten hier dich halt reinliest von irgendwelchen Militärleuten, die haben natürlich dann tolle Quellen und immer Statements von absoluten Experten, aber es ist halt alles strikt nach einem vorgefertigten PR-Plan vom Militär, vom Verteidigungsministerium. Die werden nie irgendwas kritisieren, was die Amerikaner machen. Also was die amerikanische Regierung da gemacht hat, also nie so richtig. Und das ist halt eben dann das Problem. Du denkst, du kriegst dann hier so eine Fachmeinung, aber es ist halt so krass zensiert, dass du da einfach halt ja so an der kurzen Leine gehalten wirst. Und wenn Leute meinen, sie wollen jetzt die Geheimnisse ergründen, dann landen sie irgendwie wie im Internet oder sowas, wie jetzt Kanye West, dieser Promi und so, und fallen halt auf die gewöhnlichen Verschwörungsmedien rein und landen dann damit in der Sackgasse. Ja, das funktioniert einfach nicht. Also man kann ja diesen klassischen Verschwörungsglump halt einfach immer wieder anpassen auf die jeweilige Situation, ja, und sagen, ja, es ist Windmühlen von Zion oder das ist einfach nur aus einer marxistischen, kommunistischen Sicht raus und der Kommunismus war irgendwie so eine neue, komische Sache. Es ist einfach nur ganz normaler Imperialismus in jedem kommunistischen Staat. Ganz, ganz altbacken. Und wir haben hier so eine Studie, der nachrichtendienstliche Einfluss auf klassische Verschwörungsmedien der letzten 200 Jahre, finden das auf recenter.com. Das ist ganz, 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 ganz wichtig, dass die Leute endlich mal lernen, wie man nachrichtendienstlich denkt, wie die Imperien, dass man versteht, wie die Imperien denken und so. Und dass man halt nicht entweder sich begnügt mit so gewöhnlichen Medien und halt eben sich auch nicht dann reinlegen lässt von so Verschwörungsmedien. Hier ganz, 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 ganz wichtig. Wir haben auch so einen Artikel, haben wir auch auf recenter.media, unserer eigenen Videoplattform, habe ich das schon mal angesprochen hier, einen Text zu langweilig oder dysfunktional oder bösartig, die künstliche Unterteilung der Gesellschaft. Ja, also das ist etwas, was ich da im Laufe der letzten 38 Jahre halt eben dann beobachten konnte und was sich halt eben dann erhärten lässt durch Fachliteratur über Psychologie. Man kann die meisten Menschen leider grob in drei Kategorien einteilen. Es gilt auch für politische Organisationen oder für Aktivistengruppen und so. Also es gibt die Kategorie stabil, nett, aber sehr, sehr langweilig. Dann gibt es so die Kategorie dysfunktional und die Kategorie bösartig. Ja. Die Langweiler-Kategorie, das findest du am häufigsten. Das wird am häufigsten angeheuert von Firmen, wird am meisten geheiratet. Man denkt halt, das ist die sichere Wahl. Hauptsache keine bösen Überraschungen. Ja. Aber Nachteil ist, diese Leute sind nicht unbedingt unterhaltsam. Diese Leute können sich anfühlen wie Schulunterricht oder das halt eben anhören einer überflüssigen PowerPoint-Präsentation. Das macht es natürlich dann schwierig, mit diesen Leuten irgendwie befreundet zu sein oder halt diese Leute zu heiraten. Am Arbeitsplatz, da fehlt es vielleicht dann ein bisschen an Kreativität, an Feuer. Ich meine, verstehen Sie mich nicht falsch, Introvertiertheit bedeutet nicht langweilig. Ja, das heißt, da geht es nicht unbedingt darum, dass jemand jetzt irgendwie so ein Showmaster ist und sich immer in den Mittelpunkt drängt und irgendwie die tollen Witze bringt und Sprüche bringt. Nee, es geht halt darum, hat jemand Drive, ist jemand getrieben von irgendwas Interessantem. Und also langweilig heißt halt meistens eher niedrige Hormonwerte. Das heißt, diese Leute haben einfach wirklich sehr wenig Energie oder Low Energy oder sie aus verschiedenen Gründen kamen mit so wenig interessanter Bildung in Kontakt, dass sie einfach halt nichts Interessantes dass da nichts Interessantes in dem Kopf rumgeht. Ich meine, du kannst einen IQ haben von 120, 140, 150. Wenn du dich nur zudröhnst mit irgendeinem Dummfug, dann passiert da auch nicht viel. Da kannst du noch so intelligent sein. Ja. Ich meine, du kannst auch einen Ferrari tanken mit einem schlechten Benzin und dann irgendwie langsam fahren in den ersten zwei Gängen und so. Mit ohne Brille, mit 5 Dioptrien. Ich meine, dann, du fährst zwar einen Ferrari, aber es ist jetzt keine Performance, ja. Und es ist einfach so, zu viele Leute sind halt einfach diese in dieser Spießer-Langweiler-Kategorie. Das ist halt wirklich ein Problem. Und diese Langweiler-Spießer sind halt oftmals einfach sehr, sehr angepasst in Bezug auf das System, in dem sie leben. Das heißt, sind halt diejenigen, die immer glauben, alles wird schon irgendwie gut werden, wenn man halt weiter ein Spießer ist und irgendwelche gewöhnlichen Parteien wählt und so. Mögen halt einfach diese scheinbare Geborgenheit, die ihnen da versprochen wird. Dann die zweite gesellschaftliche Menschenkategorie, dysfunktional. Also das sind Leute, die aus verschiedensten Gründen nicht die Stabilität der Leute aus Kategorie 1 erreichen. Also sie funktionieren weder in einem Arbeitsplatz noch in einer Beziehung oder beim politischen Aktivismus. Die können schon spannend wirken oder mitreißend wirken oder so abenteuermäßig wirken, ja, so richtige Action-Leute. Aber wenn die halt wirklich eine emotionale Instabilität haben, also eine richtige Persönlichkeitsstörung haben, oder halt andere gravierende Persönlichkeitsmängel haben, die jetzt nicht irgendwie bearbeitet werden und gelöst werden, dann kannst du mit diesen Leuten halt einfach nicht auskommen. Das ist einfach das. Und viele Leute, wenn sie damit mit dysfunktionalen schlechte Erfahrungen hatten, die wollen dann halt irgendwann lieber jemanden, der langweilig und berechenbar ist. Dritte Kategorie, das sind die bösartigen Menschen. Das sind halt Persönlichkeitsstörungen, pathologischer Narzissmus, Psychopathie, auch gemischt mit emotionaler Instabilität, Paranoia und so weiter. Also das ist ja ein Spektrum und Übergänge sind manchmal fließend. Diese Leute können ihre Störungen oft auch gut verbergen eine Zeit lang, können außerordentlich einnehmend mitreißen und witzig erscheinen. Also das triffst du ja auch immer wieder, wo du denkst, boah, diese Leute sind echt sympathisch oder wirken echt sympathisch und so. Und dann merkst du, das sind voll die Monster. Ja, manche sind geborene Entertainer und Anführer und so, aber lässt man sich auf jemanden ein aus dieser Kategorie, wird man das bereuen. Also ob jetzt am Arbeitsplatz oder persönlich oder Aktivismus oder was auch immer. Das ist leider im Wesentlichen die Unterteilung der Gesellschaft. Das sind leider die meisten Leute. Ihr seht genaue Zahlen, das haben vielleicht Regierungen mit ihrer Psychometrie-Technik und so, mit ihren Datenbanken. Aber die meisten Leute, die du triffst, fallen halt in diese Kategorie. Und das ist der Oberschicht halt am liebsten, weil diese stabilen, eher langweiligen Bürger, die begehren nicht auf, die zahlen ihre Steuern, das ist wie so ein Nutzvieh, parken sich dann abends auf der Couch und so und gucken halt einfach sich irgendeinen Käse an und das war's dann. Ja, das ist keine Bedrohung für die Obrigkeit, keine Konkurrenz. Dann die dysfunktionalen Menschen, die können nicht mal ihren stabilen Alltag bewältigen, erst recht keinen Aufstand wagen und die Herrschaftsverhältnisse ändern. Und die Bösartigen sind halt berechenbar, schon leicht zu bekämpfen meistens. Man kann sie manipulieren und benutzen. Also der Staat, die Obrigkeit will nicht unbedingt selbstdauernd als Bösewicht auftreten und die Bürger direkt drangsalieren, sondern man lässt die Psychos in der Gesellschaft die Mitbürger drangsalieren. Ja, und du kannst halt einfach dann als Obrigkeit halt künstlich Probleme erzeugen für die Bevölkerung. Du kannst die Leute halt drangsalieren und dann entstehen mehr oder minder diese Kategorien. Ja, die Bösartigen, die Dysfunktionalen, die Langweiler und so, und das musst du dann einfach nur noch managen, diese Unterteilung der Gesellschaft, ja. Ich meine, es wird ja immer schwieriger, zu den stabilen Leuten zu gehören, die auch noch einen gewissen Lebensstandard haben. Ja, also hässliches kleines Reihenhaus, 500, 600.000 Euro in mittelguter Lage oder so, eine Mercedes C-Klasse in der schlechtesten Ausstattung koste ich über 40.000 Euro. Irgendwelche, also hier in Bayern vor allem, irgendwelche Elfjährigen oder was am Gymnasium müssen dann so viele Stunden schieben wie ein Erwachsener. Aber alles natürlich ist immer neu, was sie lernen müssen. Und versuchen sie mal irgendwie ein Mathe-Abitur zu schreiben heutzutage hier in Bayern oder so. Wenn sie da nicht so ein halb autistischer Super-Nerd sind, können sie das wahrscheinlich auch vergessen. Und ja, und dann halt musst du dann jahrelang studieren und dann irgendwie dann in einen Beruf reinkommen und so. Und wehe, du machst einen Fehler. Ja, wehe, du machst einen Fehler. Oder in Amerika, wenn du aus einfachen Verhältnissen kommst, ist es unglaublich schwierig aufzusteigen. Es ist leicht, in der Leiter hinabzufallen. Also stellen Sie sich vor, jemand will aufsteigen, muss sich abrackern wie ein Blöder und pumpt sich voll mit Koffein oder dann vielleicht mit leichten Aufputschmitteln und so und arbeitet dann wie ein Blöder. Ein Fehler, du wirst einmal erwischt mit Aufputschmitteln, dein Leben ist wahrscheinlich schon ruiniert. Ja, oder du wirst einmal erwischt mit Alkohol am Steuer oder was ich, die Freundin wird schwanger und so, und dann bist du unterhaltszahlungspflichtig und dann verpasst du irgendeinen Gerichtstermin wegen deiner Alkoholfahrt und dann kommen die Probleme und mehr Probleme und mehr Probleme. Ja. Und dann sagt der Staat, du musst jetzt da tausende Dollars hier zahlen und tausende Dollars da zahlen und du kommst dann aus dieser Misere gar nicht mehr so richtig raus. Ein Fehler und dein Leben kollabiert. Ja, und deswegen hast du halt so viele Leute in Amerika, auch gerade im ländlichen Raum, der ja lange Zeit immer stabiler war. Das war so der christlich-konservative ländliche Raum. Jetzt hast du da lauter Assis mit halt Asoziale, die halt dann irgendwie die Droge Meth konsumieren und es teilweise selber kochen und die giftigen Dämpfe einatmen und so. Ich meine, viele denken sich einfach aus so einer primitiven, rationalen Sichtweise heraus, warum soll ich 30 Jahre durcharbeiten, um mir dann vielleicht so ein Häuschen irgendwo mit Dachpappe leisten zu können und dann in irgendeiner Vorstadt zu leben mit irgendwelchen langweiligen Leuten, ja, mit irgendwie zwei Kindern und einem Hund oder sowas. Warum soll ich mich totrackern, mit all dem hohen Risiko, um das Ziel irgendwann zu erreichen? Wenn du halt stattdessen irgendwie sich so durchschlägst, irgendwie, vertickst ein bisschen Meth nebenher, arbeitest hier ein bisschen was, da ein bisschen was und dann alle Nase lang knallt der sich dann irgendwie die Droge rein und ist dann halt richtig drauf für 3 Tage und fühlt sich besser als jeder gewöhnliche Mensch auf der Welt. Ich meine, man merkt, warum eine Gesellschaft dann halt eben den Bach runtergeht. Das heißt, viele Leute sind da einfach irgendwie zu rebellisch, um da wie so ein Nutztier zu leben die ganze Zeit. Ja, aber wenn du dann rebellisch sein willst, wenn du rebellisch sein willst, dann sind alle möglichen Fallen für dich aufgestellt worden. Politischer Radikalismus, religiöser Radikalismus, oder halt eben Drogen. Alles Mögliche ist eine Falle für dich, in die du dann reintappen kannst. Ja, oder Kriminalität, organisierte Kriminalität. Die Leute meinen dann, sie treten irgendeiner Gang bei und wollen halt so der Crime Lord werden oder so Tony Montana aus Scarface werden und so und landen dann halt einfach nur alle im Knast. Tja, also und es ist, man sieht das halt überall, diese Unterteilung der Gesellschaft sieht man überall wieder. Also in Popkultur. Warum begeistern uns bei guten Filmen die Charaktere? Nun, weil sie eben keiner von diesen 3 Kategorien angehören. Das heißt, die Charaktere aus Star Wars, Harry Potter, Matrix, Avatar, whatever, die Protagonisten, die leben alle erstmal irgendwie in so einer, müssen irgendwie in so einer Kategorie von Menschen leben. Und wollen da ausbrechen. Das heißt, Luke Skywalker langweilt sich. Er ist halt irgendwie so ein jugendlicher Pilot für die Landwirtschaft. Irgendwie arbeitet für Onkel Owen und so. Also es ist das langweiligste Leben und es droht halt einfach dieses bösartige Imperium. Ja, und du hast halt einfach dann diese 2 großen Kategorien. Das bösartige Empire und halt diese Langweiler in der Bevölkerung, die halt keine Rebellion wollen und so und einfach nur ihr Business da, Landwirtschaftsbusiness haben wollen. War ja so in Star Wars stark kommunistisch beeinflusst, auch in den ursprünglichen Star Wars-Filmen. Wir haben das ja mal geklärt, ja. George Lucas und die Vietcong als Inspiration, George Lucas und dieser Geheimdienst, dieser Propagandadienst der Amerikaner, die Information Agency. Das heißt, nur die tollen, guten Leute werden dann irgendwie Revoluzzer. Ja, und Luke Skywalker bricht dann halt aus diesen Langweilerkreisen oder aus diesen Dingern aus. Er geht auch nicht zum bösen Imperium, sondern er schließt sich halt den Rebellen an. Und die Rebellen sind halt weder langweilig noch dysfunktional, noch sind sie bösartig. Ja, oder Mr. Anderson aus Matrix, er lebt dieses langweilige Leben oder halt. Er muss in so einer langweiligen Welt leben und er arbeitet für einen Konzern, der schon irgendwie bösartig ist an der Spitze. Und er fühlt sich nirgendwo wohl. Also er mag nicht mit den Normalos, mit den Langweilern irgendwie rummachen. Er ist einsam. Er will aber auch nicht irgendwie hier aufsteigen in dieser bösartigen Firmenwelt. Und dann sieht er diese magische Welt und trifft diese Revoluzzer und die sind halt cool und nicht langweilig und nicht bösartig und nicht dysfunktional. Genau mit diesen Methoden, die in der Popkultur eingesetzt werden, genau so werden halt eben dann auch politische Figuren überhöht oder historische Figuren überhöht. Also jetzt George Washington oder Karl Marx, die werden halt so aufgebaut, als seien sie das, was man sich wünscht. Guckt man genau hin, waren George Washington und Karl Marx ziemlich dysfunktional in mancherlei Hinsicht. Sie waren ziemlich bösartig und jetzt auch nicht, also so interpersonell waren sie jetzt auch nicht wirklich unterhaltsam, spannend. Ja. Also das ist alles nicht das, was man hier im Marketing eben dann sieht. Auch Ereignisse werden halt so überhöht, genau wie mit diesen Hollywood-Techniken, ob jetzt die französische Revolution, die amerikanische Revolution oder die russische Revolution oder die Wende in der DDR. Ja, politischer Aktivismus ist ein Scheinabenteuer geworden, halt gemanagt, eine Art LARP. Man soll sich fühlen wie die Rebellen in Star Wars, aber man suhlt sich da nur in künstlichem Gruppennarzissmus, der den Herrschaftsverhältnissen dient. Ja, also das heißt, du gehst halt dann irgendwie zu so einer neuen Gruppe oder bist dann irgendwie bei deinen Telegram-Stammtischen oder irgendwie sowas. Hast dann irgendwie deine Pseudo-Helden und so, die dann alle langsam oder mehr oder minder verhaftet werden. Ja, und du hoffst dann oder du hast die Erwartung gehabt, das ist dann wie die Rebellen in Star Wars. Die sind nicht langweilig, die sind nicht bösartig, die sind nicht dysfunktional, aber letztendlich ist dann das alles dann im Aktivismus doch zu dysfunktional, zu bösartig und zu langweilig. Ich meine, wie viele Stunden willst du auf Telegram dich rumklicken und jeder Kanal hat die gleichen Meldungen, jeder Kanal wird betrieben von so einem Team aus völligen Amateuren, nicht mal unbedingt die Promis an der Spitze, die da ja ihr Gesicht hergeben, sondern das sind absolute Aktivisten-Amateure, die das, die Posts machen für das Publikum, das auch aus Aktivisten-Amateuren besteht. Ja, und wie viele Stunden willst du mit diesem langweiligen Quatsch da verbringen? Ja, oder dann bist du in so einer Gruppe drin und merkst dann, oder politischen Organisation drin und merkst dann, boah, die Führung sind voll die Psychos. Oder nur die lokale Führung, also voll die Psychos. Oder regelrecht verrückte Leute, richtig dysfunktionale Leute, wo du dir denkst, solche Leute machen alles kaputt. Also wenn du tatsächlich irgendwas erreichen willst, musst du halt sehr wählerisch sein mit den Leuten und du musst halt auch dann dich selber konstant verbessern und halt an dir selber arbeiten und dann eben das, was du erreichst, halt auch von anderen verlangen. Ja, das sind einfach, also was halt einfach nicht akzeptabel ist, diese tranige, tote Langweilerei oder jetzt halt Bösartigkeit oder Dysfunktionalität. Ich meine, jeder hat irgendwelche Schwierigkeiten zu meistern gehabt in seinem Leben. Das heißt, man kann da jetzt nicht, braucht da jetzt irgendwie keine Perfektion anlegen, ja, aber muss schon ungefähr wissen, wo dann die Grenzen liegen. Ja, und du musst dann tatsächlich selber hier Verbindungen erschaffen mit Leuten und dann irgendwie Projekte erstellen, ohne dass es abdriftet in diese drei problematischen Kategorien. Ja, diese Arbeit wird nicht für dich gemacht. Das heißt, du kannst es vergessen, dass da jetzt irgendwo auf der Welt oder was oder im Internet bequem hier auf dem Bildschirm oder was, dass da jetzt diese fix und fertige Rebellentruppe für dich schon da ist. Ja, das wird ja immer so getan mit den, wenn sich die ganzen Verschwörungsmedien, Publikum, Leute, die werden jetzt mehr oder minder eingefangen seit 2008, verstärkt von den Russen und den Republicans in Amerika. Ich meine, jetzt hast du irgendwie dann Alex Jones macht Werbung für die Republican Party. Angeblich sei die Partei jetzt total anders. Dann Luke Radowski und solche Leute wie Jason Burmes, die waren ja so Verschwörungsinfluencer, waren ja gar nicht mal schlecht. Aber jetzt wollen sie halt auch ihr Stück vom Kuchen abhaben, diese Republican-Werbung machen. Hauptsache konservativ, Hauptsache links gegen rechts, ja, egal wie krank die Republicans sind. Ja, unabhängig davon, dass es halt ein politisches Kartell in Amerika ist. Und dieses Kartell ist halt super, super bösartig. Ja, also das heißt, wenn da irgendeine neue Gruppe auf sie zukommt oder sie haben von der Gruppe noch nie gehört oder sie denken, dass sie vielleicht irgendeiner Aktivisten oder politischen Gruppe beitreten möchten, Partei oder whatever, schauen sie erst einmal hin. Ist das eine Langweilergruppe? Von und für Langweiler? Ja, wir sind die SPD, lokale SPD oder wir sind die lokale dies, lokale das. Ja, wenn es so eine totale Langweilerveranstaltung ist, nee, Ja, oder wenn es halt so eine rebellischere, radikalere Gruppe ist und sie merken, das ist total bösartig, diese Leute verehren irgendwie Hitler und oder Stalin oder Putin oder whatever. Nee, lassen Sie es bleiben. Ja, gewinnen Sie keinen Blumentopf damit, ja. Oder wenn es halt so komplett dysfunktional ist wie QAnon, also so eine Internetsekte, von wegen. Das Orakel von Q droppt dann wieder irgendwelche kryptischen Hinweise und das ist dann die Rettung und der Sturm kommt bald und der Endsieg kommt bald und so und du musst jetzt irgendwie Leute hassen, die nicht das Gleiche glauben und da nicht mitmachen und so. Um Gottes Willen, lassen Sie sowas bleiben, ja. Das ist dann halt so die Kategorie richtig dysfunktional, ja. Wo wir bei dysfunktional und bösartig sind, wir haben hier die Meldung auf recenter.com. 1 Million Russen in etwa, 1 Million Russen an Covid gestorben und die Gesundheitsministerin wurde reich. Ja, gab es halt so ein neues Doku-Video von dieser Nawalny-Gruppe und ja, Nawalny ist auch eine ganz komische Person, aber ich meine, es ist wie es ist, wenn die jetzt halt eben dann aufdröseln, irgendwelche Paläste von den russischen Funktionären und so und Offshore-Firmen. Es ist halt wie es ist da drüben. Ja. Also das heißt, du hast jetzt so viele Leute, die gestorben sind an Covid in Russland oder Langzeitschäden davon trugen. Die bekamen nicht rechtzeitig ihren Platz in der Notaufnahme oder halt in der Intensivstation. Es gab zu wenig Material, zu wenig dies, zu wenig das oder man stirbt halt, man erstickt mehr oder minder im Krankenwagen, in der Schlange von Krankenwägen. Also totales Fiasko. Der Staat versuchte es halt natürlich mit Standard-Pandemie-Eindämmungsmaßnahmen. Man hat es halt ein bisschen on and off gehabt, ja, weil man halt hier die Menschenleben halt eben dann aufgewogen hat gegen andere wirtschaftliche Faktoren. Das heißt, man hätte es auch anders machen können, ja. Das heißt, die Reichen, die über kriminelle Methoden zu dem Geld kamen, ja, wenn die halt Geld abgegeben hätten oder man hätte das denen genommen. Und hätte das dann in die Gesundheitsversorgung der Leute gesteckt, ja, dann hättest du wesentlich weniger Tote gehabt, wenn die Leute mehr Masken getragen hätten und so. Und halt, wenn bessere Impfstoffe schneller verfügbar gewesen wären, die Kommunikation wäre besser, die Russen wären nicht alle irgendwie Fans von ESO-Medizin und so, dann hätte es wesentlich weniger Probleme gegeben in Russland. Widerspricht da drüben alles total dieser gängigen Verschwörungssichtweise, dass die Pandemie fake gewesen sei. Ich meine, wer soll eine Pandemie faken weltweit? Und das Koordinieren in 200 Ländern oder vor allem so Ländern wie Russland. Wir sehen ja jetzt, ne, hier den Krieg in der Ukraine, ja, und wie jetzt sich die NATO und die Russen angiften und so. Ich meine, selbst wenn du jetzt vorhättest, irgendeine Krise künstlich zu erzeugen, würde man keine Fake-Pandemie machen. Würde es halt, selbst wenn die Supermächte sich absprechen für eine Pandemie. Dann würden sie halt ein Virus nehmen, der halt gefährlich genug ist, der genug Schaden anrichtet. Ja, nicht zu krass, aber auch nicht zu harmlos. Ja. Ich meine, niemand käme auf die dumme Idee, einen harmlosen Virus irgendwie zur Bedrohung hochzustilisieren. Ja. Für was? Vor allem in China. Für was? Es ist eh schon eine Diktatur. Für was in Russland? Es ist eh schon eine Diktatur. Die Leute haben es eh schon mies genug in Russland. Ja, und jetzt hast du dann diese Tatjana Golikova, die war halt, die hat verschiedene Bürokratenposten gehabt, also die höchsten Posten im Staat und war auch Gesundheitsministerin. Und die hat dann jetzt irgendwie dann Privatjets und Villen und Golfplätze und so, schwimmt im Geld. Sie war verantwortlich für die Covid-Bekämpfung. Und ich meine, stellen wir uns mal vor, reines Gedankenspiel, ja. 750.000 Deutsche wären an Covid gestorben und Karl Lauterbach würde sich zu seinem Golfplätzen fliegen lassen im Privatjet. Und er hätte dann Anteile an das und jenem und Dings und Bums. Klar gab es bei uns auch Korruption. Mit Masken, mit dies, mit jenem und so. Aber ich meine, die Russen, die haben wirklich dann einen Vogel abgeschossen, ja. Und es bringt halt auch nichts dann zu denken, die Russen sind deine Hoffnung und deine Rettung und bei den Russen ist alles besser und die retten dich dann vor der New World Order vom linken Deep State oder irgend so ein Käse. Das ist so übel da drüben. Ja, also die ließ sich dann, während Reisewarnungen bei Covid, ließ die sich dann rumfliegen nach Italien und Sardinien, Zypern, Türkei, Frankreich im 30 Millionen Dollar Privatjet. So läuft es dann darüber, ja. Und es gibt so viele Kinder, die nicht operiert werden können, weil einfach es fehlt an allem und dann machen die Leute Crowdfunding und kratzen so die Dollars zusammen, damit das Kind dann irgendwie gerettet wird. Und Tatjana Golikova wohnt in einem 1800 Quadratmeter großen Haus in der Nähe von Moskau. Kaskadenteiche, künstliche Wasserfälle und so. Also ihre Garage plus Dienstmädchenwohnung hat schon eine Fläche von 430 Quadratmetern. Und das ist halt eben so das Ding, was ich halt eben auch gerade angesprochen hatte. Das heißt, Leute sind hier einfach irgendwie, also einige Leute merken, es stimmt bei uns irgendwas gewaltig nicht und sie wollen irgendwie rebellieren, sie wollen sich zusammenschließen, wollen ihre Situation verbessern. Aber dann fällt ihnen nichts Besseres ein, als hier zu chillen für das russische Regime. Ja, wo es ihnen im russischen Regime deutlich schlechter gehen würde als hier. Ja, und dann wird halt der Aktivismus, der politische Aktivismus zu so einer kranken Clown-Veranstaltung, dass dann die Spießer, Langweiler-Bürger sich denken, boah, guck dir diese Freaks an, Mann. Boah, guck dir diese Putin-Fans und Faschisten an und Hitler-Fans an und diese kriminellen Abzocker und diese Verrückten an. Ja, mit sowas will ich nichts zu tun haben. Also wenn da irgendjemand kommt von wegen, hier bei uns läuft irgendwas grundlegend falsch. Nee, nee, das muss Abstand halten. Ja, aber du willst ja keiner von diesen Verrückten sein, ja? Sich auf die Verrückten einlassen. Tja, und dann haben wir diese neue Studie hier, also Forscher von der Yale University veröffentlicht durch das National Bureau of Economic Research. Man hat dann eben dann Sterbeurkunden genommen aus Ohio und Florida und hat es dann halt abgeglichen mit halt, also man hat dann Sterbeurkunden untersucht halt aus dem Vor-Covid, aus der Vor-Covid-Zeit und der Während-Covid-Zeit. Und man hat dann eben geschaut, wer von den Toten ist, also welche Covid-Toten gab es und wer war ein Democrat und wer ein Republican. Also das heißt, Republicans starben einfach häufiger. Also je mehr man auf diesem Trump-Trip war, umso weniger ließen die Leute sich impfen, weniger Masken und umso mehr Schäden hattest du dann. Also richtig konkrete Todesfälle. Es ist ja so, viele Amerikaner sind deutlich übergewichtig und manche sind schon ein bisschen älter und so. Also der typische Joe Schmo mit Bierbauch und so ein hart arbeitender Typ mit Bierbauch und so, der halt dann abends sein Sixpack säuft. Coors oder Bud oder whatever. Pabst Blue Ribbon, ja. Und diese Leute hat es dann auch ziemlich übel getroffen. Die sind halt 50 Jahre alt oder wär's ein bisschen älter und so oder 60. Die hat es richtig übel erwischt, weil sie auf die falschen Informationen gehört haben. Und dann kommen die Influencer und Aktivisten und sagen dann, ja nö, die Todesfälle sind zurückzuführen auf speziell vergiftete Impfstoffe, die den Republican-Leuten da gegeben wurden. Also man hätte jetzt schon maßgeschneiderte, verseuchte Impfchargen gemacht, um halt besonders die Konservativen zu treffen. Und dann hat irgendjemand so eine Story zusammengepfuscht, basierend auf dieser Vers-Datenbank, wo jeder irgendeinen Schwachsinn da rein melden kann, ohne dass das erstmal überprüft wird. Und dann gingen diese Stories im Netz rum und dann stößt Infowars drauf und bringen das dann groß auf ihrer Webseite und werfen quasi großen Firmen vor, sie hätten und Gesundheitsfunktionären vor, sie hätten jetzt konkret die Menschen vergiftet. Ich meine, da könntest du verklagt werden von den Impfstoffherstellern, von den Gesundheitsbürokraten und so, die ja alle schon bedroht werden von irgendwelchen Aktivisten. Die könnten alle klagen und wenn mal irgendjemand erschossen wird, dann heißt es dann wieder, boah, richtig fette Klage. Alles von vorne, wie bei diesen Sandy Hook-Prozessen gegen Alex Jones. Wer wusste wann was? Wer hat die Stories gemacht? Was war das Quellmaterial? Wer hat es vergeigt? Wer ist verantwortlich? Und dann heißt es halt, ja, 100 Millionen, 200 Millionen Schadensersatz. Und wehe, Alex Jones und seine Leute lügen dann in den Depositions unter Eid oder vor Gericht unter Eid, dann kommst du wirklich in den Knast wegen aggravated perjury. Also Aktivismus wird halt dysfunktional und bösartig. Ich meine, die waren ja zu blöd, um diese Sache irgendwie zu berichten auf Infowars mit diesem neuen Ford Elektro-Pickup-Truck. Alles durcheinander haben sie gekriegt, obwohl jeder Idiot, der das Quellvideo gesehen hat, weiß, worum es geht. Also totale Inkompetenz. Alex Jones, Hirnschaden, verrückt und was weiß ich, was er sich einfährt, die letzten 20 Jahre. Dysfunktional und richtig, richtig bösartig. Und der Aktivismus wird halt eben dann auch bösartig. Das heißt, wenn dann irgendjemand sagt, hier und da und bla und blub, wenn du dann sagst, ja, aber hier und da und hier und da, und dann wird der andere einfach nur richtig wütend und böse und rotzt sich dann irgendwie an und so, und dann willst du damit natürlich auch nichts mehr zu tun haben. Es ist immer, wenn es abdriftet in diese Kategorien. Ich meine, es gibt auch den Langweiler-Aktivismus, wo man dann halt am Anfang vielleicht noch begeistert dabei ist, aber das fühlt sich dann alles an wie ein Schulunterricht oder wie irgendeine langweilige PowerPoint-Präsentation auf der Arbeit, und dann ziehst du dich halt dann irgendwie dann zurück aus diesem Aktivismus. Dann haben wir etwas gesehen für Deutschland hier, ganz, ganz wichtig. Chef der Cybersicherheit stürzt über Verein mit Russland-Verbindungen und über konservative Gesinnung. Es geht um den Chef des Bundesamtes für Sicherheit und Informationstechnik, Arne Schönbohm. Ja, der hat jetzt keinen technischen Background. Er ist halt ein Atlantiker und vernetzt. Ja, und so eine Art Manager-Typ. Und der hatte dann zu tun mit einem Verein namens Cybersicherheitsrat Deutschland. Das ist jetzt nicht eine staatliche Einrichtung, sondern das ist halt so ein Netzwerk mit vielen Firmen, also wirklich sehr viele Mitglieder aus sehr vielen Ländern, auch sehr große Konzerne drin und so. Deswegen kam dann auch der Verdacht auf oder halt der Vorwurf auf, das sei halt eine Lobbyveranstaltung. Ja, whatever. Ne? Und jetzt gab es dann halt bei der Ernennung dieses Arne Schönbohm für das Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik, da gab es eben schon Kritik, dass er halt zu lobbymäßig drauf sei. Er stammt ja eher aus so der Atlantiker-Ecke, also pro USA, sehr konservativ. Und das stieß dann bei manchen auf sehr viel Missgunst und Ablehnung. Ja, das heißt, viele Computer-Nerds, Chaos Computer Club, Grüne Partei, die haben ja auch einige Computer-Fachleute und so, Politiker, Aktivisten, die haben sich dann alle aufgeregt. Also sie hätten dann jemand anderes gerne gewollt. Und jetzt wird wohl Arne Schönbohm seinen Posten verlieren wegen diesem Verein, weil da ein komisches Mitglied drin war mit Russland-Verbindungen. Also schauen Sie mal die Liste an, wie viele Mitglieder bei dem Verein mit drin waren und wie soll der Schönbohm da jetzt die Übersicht behalten oder wie soll der da jetzt jeder einzelnen Firma da irgendwie nachstellen. Es wirkt halt wie so ein komischer Vorwand. War dann ein Bericht in verschiedenen Zeitungen, dann Böhmermann von dem, Böhmermann von diesem Magazin, ZDF-Magazin Royal, der hat dann auch was drüber gemacht. Als wäre jetzt hier ein neuer Skandal hier offenbart worden und so. Und so drängt man jetzt halt diesen Arne Schönbohm aus dem Amt raus. Das ist alles ein bisschen, das ist wirklich ein bisschen seltsam. Also diese Firma mit Russland-Verbindungen wirkt natürlich suspekt. Klar, ja, es ist einfach so. Infotex, und dann später heißt die dann, wo ist der Name hier? Also die hieß lange Zeit Infotex, und diese Firma geht irgendwie zurück auf halt Cyber-Experten vom KGB und irgendwie macht irgendwie Produkte für den FSB und so, für die Geheimdienste. Ich meine, das ist jetzt international nichts Außergewöhnliches. Es gibt ja auch zig Leute, die arbeiteten für die NSA und machten eine Firma auf in Amerika, oder sie arbeiteten für diese Unit 8200 irgendwie vom Mossad und machten da eine Firma auf. Ja, dann gab es diese Krypto-AG und den Skandal, wer da wirklich dahinter steckt, und die Backdoors, die verbaut wurden. Haben wir ein Buch dazu im Recenter Shop, ist wirklich interessant. Und dann gab es diese Leute, die arbeiteten, glaube ich, für die US-Marine als Codebrecher und gründeten dann, wenn ich mich recht erinnere, den Computerhersteller Cray. Also die bauten halt eben dann auch Codebrecher, Computer und so. Und inzwischen wird dann diese Cray-Computer verwendet, um das Klima angeblich genau zu berechnen für die nächsten 50 Jahre oder 100 Jahre. Und jedes Mal, wenn halt eben dann so Leute also staatlich ausgebildet werden und mit staatlichen Ressourcen arbeiten und dann halt in die Privatwirtschaft gehen, da ist immer natürlich ein Verdacht da. Das heißt, wenn man da jetzt eine größere Operation vermutet, verdächtigt, ja, hinter dieser Russenfirma, wo gar nicht klar ist, wer da jetzt überhaupt Kunde sein soll von denen im Westen, wenn da jetzt irgendein Verdacht aufkommt, dann ist der Verfassungsschutz dafür zuständig. Und auf dem hat eben die Innenministerin Faeser von der SPD die Hand drauf. Die müssen da rumsuchen, schnüffeln. Oder der Bundesnachrichtendienst muss halt rumschnüffeln. Ja, nicht der Arne Schönbohm. ich meine, ich bin jetzt auch kein Fan von dem Schönbohm und diesen Kreisen, aber es ist halt, wie es ist. Ja, Schönbohm war bei dem Rüstungskonzern EARZ früher, war Mitglied der proamerikanischen Atlantikbrücke, er ist Mitglied vom Offizierverein Clausewitz-Gesellschaft und sein Vater war Generalleutnant und CDU-Politiker Jörg Schönbohm. So. Der traditionell links stehende Chaos Computer Club bezeichnete Arne Schönbohm bei seiner Ernennung als Cyberclown. Es überrascht nicht, dass Andi Müller-Magun, ehemals Leiter beim CCC, ins Fadenkreuz der US-Behörden gekommen ist wegen seiner Beziehung zu Julian Assange und WikiLeaks. Der Chaos Computer Club Gründer Wau Holland hielt die erste Sitzung des Chaos Computer Clubs in Deutschland am ehemaligen Tisch der kommunistischen Kommune 1 in den Redaktionsräumen der linken Zeitung Taz. Die Kommune 1 hatte sich zunächst in der leerstehenden Wohnung des Schriftstellers Hans Magnus Enzensberger getroffen, der sich dann mitten im Kalten Krieg, kurz nach der Ära Stalins, zu einer Studienreise nach Moskau begeben hatte. So, und diese Firma Infotex, oder wie sie jetzt heißt, irgendwie Protelion, wurde aus dem Cybersicherheitsratverein ausgeschlossen. Ich meine, die machen jetzt auch nichts anderes als Verschlüsselung und VPN. Das kannst du von überall her kaufen. Also niemand zwingt dich da jetzt auf eine russische Lösung zurückzugreifen. Also geht es jetzt Böhmermann oder was? Geht es jetzt denn wirklich um Cybersicherheit? Ich meine, die SPD ist ja suspekt wegen den ganzen Russenkontakten und den ganzen Pipeline-Deals und so. Ja, soll jetzt die Faeser irgendeinen anderen Typen da reinsetzen beim BSI? Der ist dann einen linken Typen, ist dann der CCC zufrieden? Ist dann Böhmermann zufrieden? Ich meine, was soll das? Bundesamt, also für Sicherheits- und Informationstechnik, sagt zu dem Skandal, dem BSI ist nicht bekannt, ob diese Algorithmen von dieser Russenfirma in Deutschland eingesetzt werden. Also man spielt den Ball zurück an die deutschen Geheimdienste und sagt, wir sind doch nicht zuständig, Deutschland zu überwachen, hier mit unserem Verein oder was, Deutschland zu überwachen, wer hier diese Produkte kauft von der Russenfirma. Also BSI kann auch nicht bei jeder Firma mit Russenverbindungen jedes relevante Produkt bis zum letzten Codefitzel überprüfen auf Backdoors. Ich meine, das BSI macht jetzt nicht klassische Spionage mit Agenten und so. Das heißt, die Produkte würden im BSI selbst nicht eingesetzt von der Russenfirma. Ob dessen Produkte in der Bundesregierung verwendet werden, sei nicht bekannt. Also man spielt den Ball auch wieder an die SPD zurück. Ja, habt ihr Produkte von dieser Russenfirma? Liebe Faeser, wissen wir nicht. Sind wir auch nicht zuständig, das zu wissen. Also und diese Russenfirma macht auch Business in den USA und wirbt dann immer mit irgendwelchen vermeintlichen Kunden. Die distanzieren sich dann teilweise davon und sagen, wir hatten mit denen jetzt nichts großartig zu tun. Dann gab es halt interessante Berichte dann von Motherboard. Es werden halt russische Algorithmen verwendet, die haben dann kryptografische Schwächen anscheinend, könnte eine Backdoor sein, vielleicht, theoretisch, ja. Und dann gibt es noch eine Verbindung hier zu diesem aserbaidschanischen Oligarchen Aras Agaralov. Aras Agalarov und dessen Sohn Emin. Und die haben ja zu tun gehabt mit Donald Trump und den Reisen da in den Ostblock und so. Miss Universe. Ja, und das ist natürlich eine ganz komplexe Geschichte. Und wir haben auch immer darauf hingewiesen, Trump machte schon rum mit einigen Leuten aus dem Ostblock. Aber wir wissen jetzt nicht genau, inwiefern Trump dafür das grüne Licht bekam von amerikanischen Geheimdiensten, ja, ob da vielleicht so eine Art Understanding war. Man soll mit den Russen anbandeln und daraus ergeben sich vielleicht dann Gelegenheiten, russische Informationsquellen zu gewinnen. Ja, also das heißt, Trump hatte vielleicht für solche Sachen eine geheime Sondererlaubnis. Das ist auch nichts Ungewöhnliches. Also es gab ja so einen Typen, der landete vor Gericht. Es war nicht Aserbaidschan, sondern es war Kasachstan. Und da wollten amerikanische Ölfirmen irgendwie rein und irgendein Amerikaner hat dann die ganzen Schmiergelder verteilt. Der Amerikaner landete vor Gericht, aber der Richter hat dann erfahren, er hat eine Sondergenehmigung. Das ist alles National Security. Und dann ging der Typ straffrei aus und bekam sogar noch ein dickes Dankeschön von dem Richter. Ja, und wir haben halt eben immer wieder darauf hingewiesen, bei Trump kann es ähnlich verlaufen sein, dass er halt dann irgendwann halt Hilfe bekam, auch mit seinen neuen Krediten und so. Aber musste halt für die Hilfe noch irgendwas tun. Und je weniger er weiß, umso besser. Ja, also je weniger dieser Typ schnallt, was da eigentlich läuft, umso besser. Also, und ja, dieser Fall mit diesem Verein und dieser Russenfirma jetzt hier in Deutschland. Also da gab es schon eine interessante Sache, wo dann irgendjemand von dem Verein, jemand Wichtiges von dem Verein, dass der da irgendwie so eine Ostblock-Reise gemacht hat und irgendwas. Kann aber alles Mögliche dahinter stecken. Ich meine, so ein Verein in Deutschland mit lauter internationalen Firmen drin, da kann es natürlich sein, dass überall Geheimdienste mit reingehen und der eine will den anderen ausspionieren. Who knows? Das heißt, man kann jetzt nicht diesen einen Typen da rauswerfen aus seinem Posten, wenn man nichts Richtiges weiß. Ja? Und der war nicht zuständig für die große Spionageabwehr. Also, wie kann man ihn da jetzt rausschmeißen oder halt eben in den anderen Posten abberufen? Böhmermann ätzt dann halt irgendwie dann rum. Oh, die große rechte Weltverschwörung und man hat jetzt irgendwie die große rechte Weltverschwörung bekämpft, weil der Schönbohm da raus ist. Ich meine, ich verfolge das Programm von Böhmermann nicht wirklich. Nur halt so sporadisch, wenn mal das irgendwie bedeutsam ist. Aber wissen ja, wie das halt eben dann läuft in öffentlich-rechtlichen Medien. Das ist alles sehr, sehr links und halt geht es halt immer nur um Kontrolle. Wo wir gerade bei Cybersicherheit sind, wir haben nochmal einen Beitrag hier gepostet. Wann sabotiert die NSA Russlands Stromnetz? Also das heißt, Russlands Stromnetz bezog 3/4 seiner Hardware und 100% seiner Software aus dem Ausland von Firmen wie GE und Siemens. So, jetzt fragen sich die Russen natürlich, welche Beziehungen haben eigentlich General Electric und Siemens zu westlichen Geheimdiensten? Also das heißt, das heißt dann hier, russische Forscher haben zahlreiche Schwachstellen gefunden in Russland und so, und das ist einfach so ein Problem. Also Technik kommt da von General Electric, Siemens, Alstom, ABB, Skoda, Mitsubishi, Ansaldo, Energia, Areva und so. Also, was für ein Problem haben sich die Russen damit eingefangen, ne? Ich sage, es macht halt keinen Sinn aus konventioneller Sichtweise, aber wenn es sich um ein Kartell der Supermächte handelt, macht das alles natürlich dann komplett Sinn. Dann haben wir noch ein paar interessante Meldungen hier. Coronavirus SARS-2 stört eine chemische Veränderung an DNA-Strukturproteinen, führt dazu, dass sich die DNA enger zusammenrollt, Gene nicht mehr abgelesen werden. Also das ist schon eine ungewöhnliche Sache, eine auffällige Sache. Das heißt, man sollte sich nicht unbedingt hier diesem Virus einfach so ungebremst aussetzen. Das wäre keine gute Idee. Ja, dann weitere Updates halt zu der russischen Versorgungsmängeln von den Soldaten, gerade die neuen Soldaten. Das heißt, die sollen sich dann jetzt irgendwie selber Schutzwesten besorgen und so ein Käse. Ich meine, Leute haben uns ja immer ein bisschen komisch angeguckt. Also gerade die Spießer, so die Normalspießer-Bürger haben uns immer ein bisschen komisch angeguckt, weil wir eben auch sowas verkauft hatten wie Schutzwesten und so. Aber der Punkt war halt immer, dass einfach, es kann mal einfach eine chaotische Situation hier auftreten in Deutschland. Jetzt nicht das Ende der Welt. Und was halt eben dann machbar möglich ist, ist, dass das zum Beispiel, dass die deutsche Bundeswehr, dass die Bundeswehr halt dann Leute rekrutiert oder auch Freiwillige rekrutiert und halt schnell ausbildet für irgendwelche einfachen Tätigkeiten. Ja, irgendwas bewachen oder ein Checkpoint oder sowas, wo du jetzt keine Profisoldaten wirklich brauchst, ne? Und dann, wenn die Not am Mann ist, werden halt dann ausgewählte Leute da hergenommen und halt eben dann durch so eine Blitzausbildung gejagt. Für die nationale Sicherheit, das ist alles unter staatlichem Mandat. Also, das heißt, der Staat hat da die Hand drauf. Ist dann rechtlich gedeckt und so. Halt so eine Art improvisiertes Milizsystem, was theoretisch denkbar ist. Und da ist halt eben dann die Frage, wie sind diese Leute dann ausgestattet? Ja, wenn man selber halt eine gewisse Ausstattung hat oder sowas, dann kann man die auch stiften, man kann die jemandem spenden, man kann. Was ich selber das natürlich dann benutzen, wenn man sich dann an sowas beteiligen möchte. Also ist vieles denkbar. Und jetzt hast du halt die Situation in Russland, dass da Leute Geld zusammenkratzen kaufen dann so eine Schutzweste für 700 US-Dollar. Das ist gebraucht wahrscheinlich für 700 US-Dollar. Das ist ziemlicher Käse. Also es ist wirklich mies, ein Russe zu sein. Richtig, richtig mies. Ja, dann halt neue Aktivisten-Nachrichten hier, die Proud Boys, also diese Organisation Proud Boys in Amerika, gibt es ja zig Verfahren gegen die jetzt und lauter Spaltungen, alle bezeichnen sich gegenseitig, also alle Spaltgruppen bezeichnen sich gegenseitig als Verbrecher und Pädos und Regierungsinformanten, also da sieht man halt eben diese Verfallsstadien, aber die Leute lernen nie draus, sondern die springen dann auf den nächsten Aktivismuszug auf. Und was passiert dann? Wie jetzt hier in der Corona-Aktivistenszene in Deutschland, jeder wirft jedem vor, dass er Geld stiehlt und ein Psycho ist und ein Agent ist für die Behörden. Tja. Dann, was hatten wir noch? Kanye West wird jetzt ein Truther, also Kanye West, der sowieso irgendwie ein paar psychische Probleme hat und halt so eine krasse Scheidung hinter sich und halt immer wieder wittert das nächste große Business und arbeitet wahrscheinlich dann auch viel zu viele Stunden und so. Und jetzt hat er angefangen rumzujammern, dass der Rapper P. Diddy von Juden kontrolliert sei. Also vielleicht geht es um Leute von dem Label oder Vertriebsfirma. Und dann kriegt Kanye West Backlash. Ja, was fällt ihm ein, so einen Stuss zu erzählen? Ja, und dann, je mehr Stress Kanye West kriegt, umso mehr fühlt er sich dann bestätigt. Also er äußert sich dann immer mehr und mehr und mehr. Und du weißt halt mehr oder minder, dass du kannst erraten, dass er einfach nur Standard-Verschwörungsmüll online gesehen hat. Und darauf reinfällt. Und ich meine, können Sie sich noch an die Zeiten erinnern, wo das Internet relativ neu war und es hieß immer, halten Sie Ihre Kinder fern vom Internet oder Ihre Teenager. Ja, nur unter Aufsicht oder mit so einem Zensurprogramm, weil es ist ja sonst gefährlich, wenn Kinder einfach so unbeaufsichtigt im Internet surfen. Wie ist es denn mit Erwachsenen, wenn die unbeaufsichtigt im Internet surfen und drehen dann durch und werden QAnon-Sektierer und ruinieren ihr Leben? Ziemlich, ziemlich übel. Dann haben wir gesehen, die AfD macht bescheidene 10,9% bei den Wahlen in Niedersachsen. Ja, selbstverständlich fühlen sich die üblichen Verdächtigen wieder mal völlig in ihrem Kurs bestätigt, machen weiter so wie bisher. Krupalla meint dann irgendwie, wir stehen an der Schwelle eines dritten Weltkrieges, das sorgt die Menschen. Ja, aber was hat die AfD für Antworten? Putin nachgeben die ganze Zeit, Russengas kaufen, ich meine, was soll das? Ja, das kann nicht wirklich funktionieren. Warum macht die AfD keine Fracking-Kampagne? Also keine große Fracking-Kampagne? Und stellt sich damit auch mal richtig gegen die Russen? Warum nicht das? Ja. Warum musste man diesen Verschwörungsmüll reinbringen? Warum musste man dieses Russending reinbringen? Ja, und irgendwann hattest du halt eben dann diesen Split in der AfD. Die einen wollten eine spießige Partei, eher langweilige Partei, so eine Art Retro-CDU. Und die anderen wollten so ein richtig fieses, bösartiges, radikales, revolutionäres Projekt. Und du hattest dann einfach zwei völlig unterschiedliche Arten von Menschen dann da drin, die miteinander einfach nicht können. Das ist halt dann so dieser Split, wie ich ja gesagt habe. Es gibt irgendwie fast nur drei Kategorien an Menschen, auf die du triffst, leider, wegen dieser ganzen Konditionierung. Und ich meine, wir selber sehen das ja auch manchmal, wenn Leute dann irgendwie meinen, oh, das wirkt irgendwie zu spannend oder zu rebellisch oder irgendwie zu krass oder sowas, ja. Das heißt, manchmal sagen uns Leute, oh, sie mögen andere Seiten lieber und zwar diese und jene und nennen dann irgendeine Seite, wo ich mir dann denke, wow, was Langweiligeres könnte ich mir gar nicht mehr vorstellen. Ja, also manche wollen da an der Hand genommen werden, ja, und halt so, ja, ganz behäbig und dies und jenes und so. Also es geht nicht nur radikalen Verschwörungsaktivisten, nicht nur denen geht es darum, halt ein Gefühl zu kriegen für Kontrolle. Ja, also diese Illusion von Kontrolle, man könne jetzt mit diesen aktivistischen Regentänzen irgendwas erreichen, sondern das geht den langweiligen Mainstream-Leuten da genauso um dieses Gefühl von Kontrolle. Das heißt, gerade diese Langweiligkeit wirkt auf sie wie Beständigkeit und Verlässlichkeit und Sicherheit. Ja, und das ist dann halt ihr Ding. Ja, wenn es immer heißt, oh, die Verschwörungsheimer, die fürchten sich nur vor der Realität und wollen sich halt dann trösten mit diesen Vorstellungen, man könne alles irgendwie verstehen und erklären. Ja, aber was machen denn die Mainstream-Langweiler? Die wollen auch nur halt eben bedient werden und so mit diesen Illusionen und das Gefühl von Sicherheit und Kontrolle. Und dann haben wir noch die Gruppe der Dysfunktionalen und die wollen dann eben auch bestätigt werden. Ja, der Sturm kommt. Der QAnon-Sturm kommt. Oder die Schwingungen aus der unteren vierten Dimension retten uns oder whatever. Ja. Das ist die Situation hier in diesem Land. Okay, also dann sind wir eigentlich durch hier, was die wichtigen Meldungen anbetrifft. Wir sind zurück irgendwann im Laufe der Woche und Sie finden uns unter recenter.com, shop.recenter.com, Ihre Anlaufstelle für Ihren Zivilschutz und auch Freizeit und Bildung. Recenter.media, unsere eigene Videoplattform. Und dann haben wir noch Candor Intel mit C, candorintel.com, unsere englische Seite, natürlich englischer YouTube-Kanal. Wir sind auch auf Patreon und Getter, wobei wir da es richtig posten müssen. Facebook, Twitter, etc., etc. Auch halt, also teils in beiden Sprachen. Also wir haben einen englischen Twitter und wir haben einen deutschen Twitter. Ja. Englischen YouTube-Kanal können Sie also dann einfach weiter teilen, die Sachen irgendwo posten. Ich danke vielmals für die Aufmerksamkeit, für den Support. Bleiben Sie frei und machen Sie sich nützlich.